ist gepresst. Der Button.
Aber das ist nur Magic Button Nummer 1. Wir müssen noch Magic Button Nummer 2 pressen. Mhm. Das mache ich.
Okay.
Wie fühlt sich das an, das zu hören?
Immer noch ziemlich gut.
Immer noch ziemlich gut?
Immer noch ziemlich gut, ja. Dun, dun,
dun, dun, dun, dun. Du meinst es ernst, ne?
Ich muss sagen, ich finde das halt irgendwie witzig. Ja, also ich finde es ironisch witzig halt, ne?
Weißt natürlich.
Du, Scheiße,
ja, natürlich ironisch.
Ist es schon wieder gut.
Ja, okay, okay.
Ja, natürlich ironisch, ne?
Klar. Ja. All das, was wir hier machen, das meinen wir ja nicht ernst.
Nein.
Wir podcasten nur ironisch.
No. Everything is a performance, yes.
Ja. Okay. Ja, okay. Für mich hört es sich immer noch ganz, ganz furchtbar an. Das ist eine absolute desaströse, widerliche Kakophonie.
Mm.
Aber wenn das dir so gefällt, ja, dann bin ich auch Freund davon, ja. Wir sind wieder da, quasi, nach einer längeren Pause.
Ja. Bachelorarbeit ist abgegeben. Mein Zustand ist halbwegs normal. Wieder.
Beschreib mal deine Seelenwanderung der letzten Wochen.
Meine Seelenwanderung?
Ja. Ich schnabuliere währenddessen ein bisschen Kohlrabi.
Also ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen besser hingekriegt als die letzten Male, wenn ich irgendwie was abgeben musste, egal ob das irgendwelche Hausarbeiten oder so waren. Dann war das ja auch oft so, ich weiß, dass das die erste Hausarbeit war so, da habe ich gar nichts anderes gemacht, sondern ich bin wirklich morgens aufgestanden und habe versucht, diese Hausarbeit irgendwie hinzukriegen. Ich habe mich auch mit keinem anderen Menschen getroffen, außer du, der halt mit mir gewohnt hat. Aber eigentlich warst du auch nicht da für mich. Also ich hatte keinerlei Aufnahmefähigkeit für irgendetwas außerhalb dieser Thematik. Und das war katastrophal, weil ich habe eigentlich auch nichts hingekriegt. Also ich war zu krass im Tunnel, ich wollte es zu geil machen, ich hatte zu viele Ideen irgendwie und habe gar nicht irgendwie so richtig roten Faden hingekriegt. Und ich muss sagen, ja, wenn ich das jetzt vergleiche mit der Bachelorarbeit, also da habe ich schon irgendwann dann so einen roten Faden dann auch mal gehabt. Der hat also diese Findung des roten Fadens war wieder auch eigentlich eine Katastrophe. Konnte mich ewig wieder nicht entscheiden und so, bis ich dann halt wirklich angemeldet hatte, da war ich dann halt gezwungen. Und dann habe ich mich anhand meines Titels orientiert, also das habe ich dann gemacht und das war dann irgendwie auch irgendwie nervig, weil ich dann gemerkt habe, so, was habe ich denn da für einen Titel genommen? Na, also ich habe dann quasi mit diesen Gewaltnarrativen gearbeitet und dann habe ich mir halt alles anhand dieser zwei Wörter dann aufgezogen, Gewalt und Narrativ.
Ja, und das Blöde ist ja zur Erklärung, ne, du musst ja die Arbeit anmelden und dann darf der Titel nicht mehr verändert werden. Das heißt, das muss dann... Genau so muss die Arbeit dann heißen. Das heißt, du darfst dann inhaltlich nicht irgendwie groß was Abweichendes schreiben, sondern du musst dich dann wirklich zwangsweise daran orientieren.
Genau.
Was ja eigentlich aber auch gut ist.
Und was nicht verkehrt ist.
Wie du es gerade gesagt
genau.
hast, ist ja dann auch eine.
Aber es hat dann halt eben auch dazu geführt, dass ich dann halt was genommen habe, was ich vorher eigentlich noch nie gemacht habe. Also weder Narrative irgendwie waren vorher so krass meine Themen oder ich hatte keine Seminare dazu. Also ich hatte irgendwie so literaturmäßig habe ich mir halt einfach alles selber so ein bisschen zusammengesucht und was ja auch irgendwie lustig ist, weil dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen kreativer. Also hätte ich ein Seminar dazu gehabt, dann hätte ich mich wahrscheinlich daran irgendwie drangehangelt. Aber ja, ich musste sozusagen erstmal alles wieder neu verstehen und das war schon nervig. Also habe ich es mir schwerer gemacht, als ich es eigentlich hätte. Ich hätte etwas Bekannteres nehmen können.
Ja, hätte.
Hätte.
Aber so, am Ende bist du doch
zufrieden,
oder?
Ich bin ganz zufrieden, ja. Also als ich abgegeben habe, habe ich mir ja gedacht, so, das habe ich dir ja auch schon gesagt, da war jetzt nicht unbedingt so große Befriedigung in mir drin, sondern eher so, dass ich mir gedacht habe, so, was habe ich da eigentlich gemacht? Ich habe viele Themen angerissen, aber eigentlich bin ich nirgends so richtig tief reingegangen. Und dann habe ich aber schon irgendwie auch gleich so ein bisschen rational gedacht und gedacht, so ja, es ist auch eine Möglichkeit, das so zu machen. Also eher ein Spektrum aufzuzeigen und nicht unbedingt nur in einer kleinen Nische bleiben. Ich habe mehr gefächert halt und weniger einen Strang genommen.
Hm.
Obwohl ich irgendwie trotzdem versucht habe, einen Strang zu nehmen.
Machst du statt Klasse.
Das machst du es auch schlecht. Okay, ja. Aber ganz ehrlich, was ist eine Bachelorarbeit? Da kannst du nicht viel machen.
Wieso auch schlecht? Wer hat es noch schlecht gemacht? Und ich habe ja auch gelacht dabei. Das war doch ironisch gemeint.
Masse statt Klasse.
Sei mal nee, nicht aber beleidigt.
Nee, es ist trotzdem, glaube ich, schon etwas, was, was ich doch immer noch ein bisschen negativ sehe daran, ja, dass es das geworden ist, aus Versehen.
Ja, aber es spiegelt halt auch genau das wieder, finde ich, wie du die Arbeit halt auch gemacht hast.
Und auch wie also, ich halt denke. Ich denke mir halt voll oft so, ja. Das Thema muss ja auch dazu noch gesagt werden und das und das und das. Ich will nicht einfach nur in einer kleinen Sache dann so zu tief plumpsen, glaube ich. Ja, also auch irgendwie Schutz, ne?
Ja, du wirst es dann, also wenn du noch weiter Master machst und so, dann wirst du es vielleicht auch dann auch anders machen und dann
Habe ich noch was für später.
Ja, und dann wirst du bestimmt halt auch sehen, dass auch wenn du bei einer Sache bleibst und gehst da in die Tiefe, da in der Tiefe wiederum tut sich ja auch wieder eine Fülle an Fragestellungen auf. Und dann halt aber bei einem sozusagen, du stellst dann nicht den ganzen Baum da mit seiner ganzen Baumkrone und so, sondern du bleibst bei einem Ast. Und ein Ast hat ja auch ganz viele kleine Verästelungen wieder. Und
ja, das habe ich auch gemerkt. Und manchmal war ich auch ein bisschen genervt davon, dass ich dann aufhören musste, aus Platzgründen, um das nächste Thema aufzumachen. Ja. Also es hätte auch Spaß gemacht, das größer zu machen. Ja.
Ja.
War auch okay gewesen.
Gut, ich glaube, ja. Es ist eine sehr gute Arbeit. Ich habe sie nicht komplett gelesen.
Ich habe auch heute davon geträumt. Ich habe heute davon geträumt, dass ich eine 2 kriege und dann war ich enttäuscht.
Ah, ja, zu Recht.
Ja.
Oh Gott, was für ein furchtbarer Albtraum.
Ja, aber ganz ehrlich, es war ein ekelhaftes Gefühl. Und ich weiß, dass ich im Traum auch damit gerungen habe und mir gut zugesprochen habe und gesagt habe, so, warum bist du so, also warum bist du so bescheuert und sagst, eine 2 ist nicht gut genug? Ne? Also dass da auch wieder, ich habe mich da auch quasi eigentlich so ein bisschen, also ich habe mir gut zugeredet im Traum.
Schön.
Und habe dann gesagt, so eine 2 ist völlig in Ordnung, aber ich weiß, dass ich erstmal ein bisschen also krass niedergeschlagen war von dem Ergebnis.
So wäre es ja auch in Realität.
Ja. Mhm.
Und das ist ja auch okay.
Ja.
Ist ja auch okay. Du kannst ja erstmal davon abgefuckt sein, wäre ich auch.
Mhm.
Aber es wird dich dann. Im Idealfall würdest du dich nicht wochenlang runterziehen oder so, sondern relativ schnell denkst du dann, ja, es ist schon okay, ist auch geil eigentlich.
Ja.
Ist auch geil, wenn du bedenkst, dass du ein Thema gemacht hast, was noch nie vorher gemacht wurde, dass du dir das alles so selbst so zusammengeschustert hast, dass du, das war ja jetzt deine, was war das, deine dritte oder vierte?
Das dritte.
Die dritte wissenschaftliche Arbeit, insgesamt.
Die ich geschrieben habe, ja.
So, ja. Also, ne, das ist dann auch geil, aber.
Ja, diese mündlichen Sachen, das ist schon irgendwie komplett anders, ne? Da habe ich ja meistens irgendwie eine PowerPoint gehabt und eher nur gelabert. Und das ist ja auch kürzer. Du laberst ja, keine Ahnung, wie lange hat man da gelabert? 20 Minuten oder so?
Meiner mündlichen Prüfung?
Ja.
Ich glaube schon, ja.
Und dann haben die noch ein paar Fragen gestellt und das war's ja, ne? Also, das ist ja wirklich, also im Vergleich zu so einer schriftlichen Arbeit ist das ja wirklich sweet, ne?
Ja. Ja, also, aber meins ist es nie gewesen. Also, meine mündlichen Prüfungen waren durchweg alle viel schlechter als meine schriftlichen Arbeiten, weil ich mich mündlich einfach nicht so gut ausdrücken, fokussieren kann wie schriftlich.
Also, mir wurde mal irgendwann gesagt, dass es eigentlich auch verboten ist, für die mündliche Prüfung sowas wie eine PowerPoint zu nehmen. Wurde mir, glaube ich, nach der dritten dann gesagt, dass das nicht so üblich ist. Und dann dachte ich so, hä? Also wirklich freisprechen, einfach nur die ganze Zeit so etwas rund. Also ich meine, ich kann mir ja auch Notizen irgendwie vor mich legen, vor allem in der Corona-Zeit, wo wir das dann auch teilweise online war, da ja auch, also ich hatte auch Online-Prüfungen, einfach nur in einem WebEx-Raum und dann hatte ich da meine Prüfung, ne?
Ja. Ganz schön weird.
Ja, also dann frage ich mich so, okay, also da hätte ich ja theoretisch auch mir dann einfach einen Zettel irgendwo hinlegen können, das hätten die niemals gesehen, ne?
Nee, aber so ist es, also so waren meine mündlichen Prüfungen auch, also mit einem Handout. Ich hatte ein Handout vor mir, das war erlaubt, aber sonst nichts.
Ah ja, ja.
Und den Rest musste ich halt erstmal frei präsentieren und dann wurden mir Fragen gestellt noch zu diesem Thema.
Und was war, also wie umfangreich konnte das Handout sein?
Eine DIN-A4-Seite.
Ah ja, okay. Ja, gut. Ja, ich hatte immer schön PowerPoints, so. Und dann so Seite, also bestimmt so 10 Seiten teilweise.
Und dann hast du das in der Prüfung mit einem Beamer präsentiert oder am Laptop oder wie oder was?
Ja, da habe ich den Bildschirm geteilt und dann habe ich da Sachen gezeigt. Also ich fand auch, dass es eigentlich notwendig war, weil da war ja auch teilweise, also eine mündliche Prüfung hatte ich in der Kunstgeschichte. Hätte ich die Bilder nicht gezeigt, dann wäre es ein bisschen komisch gewesen, weißt du? Hm.
Ja, vielleicht ist es da auch anders in dem Fach, aber bei mir damals in Germanistik und ich hatte vor allem dann Kommunikations- und Medienwissenschaften, da hatte ich meine mündlichen Prüfungen, da gab es immer nur, da war alles trocken.
Und dann hatte ich mal in der wie heißt das, das alte Zeugs?
Mediävistik.
Mediävistik. Genau, da hatte ich was und da habe ich so ein altes Gedicht irgendwie mir genauer angeguckt und so. Hätte ich da nicht die PowerPoint gehabt, dann wäre ich auch ein bisschen lost gewesen.
Ja gut, das Gedicht, das hättest natürlich, das muss man dann vor sich haben, auf dem Zettel. Aber das muss ja keine PowerPoint dann sein.
Ja, aber so die Sachen, die andere Leute dann dazu gesagt haben, ich hatte halt dann auch sowas wie die Zitate und sowas dabei, weißt du?
Ah, keine Ahnung.
Ja. Ja, egal.
Ja, egal. Mhm. Haben wir jetzt genug darüber geredet, oder?
Ja, über jetzt reicht
Uni-Arbeit
wieder.
Und so. Gut. Mhm. Ein anderer Grund, warum wir Pause gemacht haben, ist ja auch, dass wir hier unser Podcast-Baby auch irgendwie ja neu erfinden wollen, ne?
Ja.
Das ist ja, also perspektivisch werden wir, wenn wir einen besseren Gesprächsflow hinkriegen und wir haben das Gefühl, yo, jetzt machen wir hier wirklich was Geiles. So wie jetzt gerade, fühlt sich im Moment auch ganz gut an, dann wollen wir eigentlich auch restarten, ne? Dann wollen wir uns einen neuen Namen geben, wir wollen, weil wir bisher mit Trödelmarkt früher auch hier verbotenerweise Musik gespielt haben und sowas. Und damit das
ein paar
nicht,
Urheberrechte verletzt.
Ja, damit das nicht allzu groß an die Öffentlichkeit gelangt, gleich lieber dann neu starten. Mhm. Deswegen ist das hier jetzt gerade, also wo stehen wir hier mit unserem Podcast? Es ist noch ein bisschen so Test- und Spielwiese. Ne?
Ja.
Dass wir gucken, wie wir uns eingrooven, was wollen wir hier eigentlich machen. Korrekt, ja. Mir ist eben, glaube ich, auch noch so ein bisschen beim Meditieren und beim Kacken ist mir ein bisschen klarer geworden, so warum ich so gestruggelt habe, so in unseren früheren Aufnahmen, dass ich ja immer hier so sein wollte, wie ich in Wahrheit bin, in echt halt bin, aber dass ich das nicht kann wegen des Mikrofons und so. Und dass ich, aber das ist ja gar kein Ding eigentlich, beides gleichzeitig zu tun. Also sowohl eine Mikrofon, Podcast-Performance zu liefern, die aber natürlich auch große Anteile von meiner, in Anführungsstrichen, wahren Persönlichkeit enthält. Das ist immer beides zusammen.
Ja.
Und ich habe das gedanklich immer getrennt gehalten und ich konnte diese Persönlichkeiten, diese Anteile von mir nicht zusammenführen. Das eine hat das andere nicht akzeptiert. Und das ist, glaube ich, so generell mein Struggle gewesen. Und ich spüre jetzt, dass ich da einen guten Schritt weitergekommen bin. Ich bin versöhnlicher da mit mir. Und schaffe das jetzt mehr, auch vermeintliche schlechte Anteile oder so, oder generell Anteile von mir, mich als ein Wesen zu begreifen, das mehrere unterschiedliche Wesensanteile hat.
Okay, und was passiert in den letzten Wochen, dass er so jetzt gekommen ist?
Viele Sachen sind passiert. Zum Beispiel die BPOC-Veranstaltung, auf der ich war, hat mir einen Push dahin gegeben, mich mehr anzunehmen, so wie ich bin, und nicht Teile von mir abzustoßen, zum Beispiel meine philippinische Identität. Ich sehe mich jetzt mehr als POC und vorher habe ich das irgendwie immer kategorisch abgelehnt, habe mich halt immer nur als weißen Deutschen gesehen und habe das so quasi nicht annehmen wollen, dass halt aber meine Umwelt mich als POC wahrnimmt und jetzt begreife ich mehr, komme ich mehr dahin, das anzunehmen, ja, das ist beides in mir und das ist voll geil. Das macht mich halt aus, das macht mich einzigartig und dadurch habe ich meine unique Perspektive, die kein anderer Mensch auf dieser Welt hat. Das ist halt auch sowas, ne? Anteile von sich annehmen, akzeptieren. Dann glaube ich, meine Therapie ist noch mehr so ein bisschen durchgesickert. Genau das sind so, da hatten wir, glaube ich, halt jetzt in unserer Podcast-Pause auch kurz drüber gesprochen, dass ich, da ist bei mir ein kleiner Schalter umgelegt worden, dass ich ja immer, jetzt ganz lange war ich auf dem Pfad, okay, Teile die von mir, die ich nicht mag, dass ich die ablehne, abstoße und so. Und vor ein paar Wochen wurde ein Schalter umgelegt, dass ich kapiert habe, nee, darum geht's nicht, das funktioniert auch nicht, Wesensanteile von mir so abzustoßen, zum Beispiel das Patriarschloch, sondern es geht darum, ich muss akzeptieren, dass dieser Teil in mir drin ist und der kann auch nicht, und wenn ich halt überlege, wie ich groß geworden bin, dann kann das auch gar nicht anders sein, dass der Teil sehr, sehr stark ausgeprägt ist in mir. Und ja, da, natürlich finde ich den scheiße, weil ich jetzt gelernt habe mittlerweile, weil ich politisch in eine ganz, ganz andere Richtung denke und deswegen ist das auch sehr, sehr schwer auszuhalten, wie ich so ticke und was ich von mir selbst halte, das zusammenzubringen. Aber das ist ein geiler Battle und das ist da kommt was Geiles bei rum, wenn ich darüber spreche, so wie jetzt. Ja, solche Sachen haben dazu beigetragen, dass ich glaube, insgesamt besser, cooler mit dir podcasten zu können. Aber wollen wir mal sehen, ne?
Wollen wir mal gucken, ne?
Wollen wir mal testen.
Ja. Ah! Du hast dir ja vorgenommen, Kabel.
Mein Kopfhörerkabel ist in meinem Körnerfraß-Müsli. Mhm. Vielen Dank übrigens, dass du das so schön
süß, ne?
Angerichtet hast. Mhm. Erdbeeren sind einfach der Shit, dadurch sieht einfach alles mega geil fresh aus. Diese rote Farbe, das verkörpert halt auch direkt Vitalität und Leben. Ist ja auch Blut irgendwie. Rot ist immer Leben, weil Blut sieht immer direkt nach Lebendigkeit und Freshness aus.
Mhm. Und extrem süß halt auch, ne? Also was so rot ist, ist meistens sehr, sehr süß.
Ja? Was noch?
Ich finde schon. Also Kirschen, Himbeeren.
Kirschen können aber auch sehr sauer sein.
Ja, das stimmt. Okay, bei Johannisbeeren ist es nicht so. Die sind auch rot und fucking sauer.
Ja, und Himbeeren können auch sehr sauer sein.
Ja, ja. Aber wenn sie richtig reif sind, dann nicht.
Ja. Hm. Sauer und süß. Dafür ist rot.
Mhm.
Rot auch ein super Kindername, nicht wahr?
Rot. Für beide Geschlechter?
Ja, warum nicht?
Mhm.
Oder findest du, das klingt eher nach dem einen oder dem anderen?
Ich stelle es mir gerade so vor. Das muss erstmal keimen, muss ich sagen, ja.
Muss erst diffundieren.
Ja, ja, genau. Das muss hier noch ein bisschen wirken, kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Aber ich finde es schon erstmal strange.
Ist genauso strange wie Lila.
Aber
wir haben gestern drüber gesprochen auf einer Party.
Mhm.
Und da hast du ja nochmal gesagt, dass Lila dein Wunschkindername wäre, weil Lila eigentlich dein eigener Wunschname ist. Aber weil das ja nicht funktioniert hat, würdest du gerne aus unserer potenziellen Tochter dann Lila machen? Oder würdest du auch unseren einen möglichen Sohn Lila nennen?
Nee, ich habe immer an Girls gedacht. Also wenn ich mir einen Namen überlegt habe, dann meistens habe ich eher darauf geachtet, was ich so für Mädchen cool finden würde. An Jungs habe ich mir gedacht, dass wenn es dann soweit wäre, würde ich dann halt mal anfangen zu gucken, ne, was da so gibt.
Aber du hast nicht gedacht, dass ich auch einen coolen jungen Namen dann herzaubern könnte?
Ja, eventuell, ja.
Aha, ja.
In letzter Zeit habe ich eigentlich eher, wenn dann, so drauf geachtet, dass es vielleicht so genderneutrale Namen sind, wo man nicht unbedingt so sofort erahnt, was da jetzt um die Ecke kommt, wenn man nur den Namen hört. Sowas. Also da habe ich eher so ein bisschen drauf geachtet, so ob die genderneutral sind.
Ich kann mir Lila auch super beim Jungen vorstellen. Ich spüre da gar kein Problem. Aber natürlich wäre es schwierig für die Umwelt wahrscheinlich. Und das würde das Leben für den Jungen schon
eher
erschweren. Und das ist wirklich, deswegen ist das insgesamt voll das schwierige Thema für mich.
Also ich fände es schon cool, wenn es ein Name wäre, der extrem unbekannt ist. Also ich habe ja gestern gesagt, sowas wie Zip oder sowas fände ich auch cool. Also Z-I-P fände ich irgendwie witzig.
Und wie sprichst du es aus?
Zip.
Zip.
Mhm.
Also wie S-I-P gesprochen. Zip.
Ja.
Oder S-I-P-P.
Mhm.
Zip.
Zip. Zippo. Zip. Zippi.
Das Feuerzeug.
Mhm.
Mhm.
Zip.
Zip.
Mhm. Weil ich finde irgendwie so Z und auch X ist halt sehr selten, ne? Und damit hat man schon so einen kleinen, so einen Moment, was ist das für ein Name? Und ich finde halt kurze Namen ganz geil, also die nicht so wirklich eine Minute dauern, bis man sie ausgesprochen hat.
Welcher Name dauert eine Minute?
Nee, aber so übertrieben, weißt du, so, wenn es so viele Silben
hat. So was wie Alexander. Oh Gott, da bist du mal schon eingeschlafen, bis man bei R angekommen ist.
Ja, genau, ja. Wir haben einfach keine Zeit mehr für sowas, ne? Wir leben in einer schnellen Welt. Die Namen müssen kurz sein. Bäm. Vielleicht nur ein Buchstabe auch.
Ja, gleichzeitig
ja,
könnte...
Ja, oder sowas wie Bo fand ich auch cool, weil da war, also das ist ja auch sowas wie... also kannst du ja einmal so schreiben wie Französisch, das, was dann irgendwie schön heißt oder so, ne?
Ja, genau das.
Genau, und du kannst es aber auch so amerikanisch machen und einfach nur B-O. Und ich glaube, der, also, für, also ich habe schon Frauen und auch Männer mitbekommen, die so heißen.
Mhm.
Und das fand ich auch irgendwie cool, weil es sind einfach zwei Buchstaben und es ist voll lustig irgendwie.
Voll lustig, ja.
Ich finde, es klingt witzig, ja, Bo. Hm?
Mhm.
Man erwartet auch eigentlich nichts so wirklich, ne? Also es ist so ein sehr erwartungsfreier Name, vor allem also jetzt hier in dem kulturellen Raum, in dem wir uns hauptsächlich befinden. Hm. Glaube ich, gibt es selten eine Person, die sagt, ja, ich kenne so einen und der ist so und so. Weil das ist ja voll oft der Fall bei Namen. Man wählt Namen mit den Charakterzügen, mit denen man dann auch, also vor allem, wenn man jetzt irgendwie, ja, also man hat eine gewisse Vorstellung von einem Namen. Also ich würde zum Beispiel ich würde jetzt nicht darüber nachdenken, mein Kind Daniela zu taufen, weil ich mit der Person halt irgendwie ja nicht unbedingt die besten Erfahrungen gemacht habe. Und das ist jetzt leider halt gebondet, ne? Dieser Name mit diesen Charakterzügen ist.
Wer ist denn Daniela in deinem Leben?
Ach so eine alte Schulfreundin von früher.
Ah, okay.
Ja, also ich habe jetzt keinen Groll oder so gegen sie, aber es ist jetzt auch nicht mehr, also ist jetzt nicht mein Favorite Name, ne? Und
ja, ich finde den Namen.
Der wäre mir auch zu classic, ja.
Ja. Ich verbinde mit dem Namen auch uncool.
Mhm.
Ich höre das und denke, uncool, langweilig.
Ja, schon zu oft, es gibt schon zu viele davon, weißt du?
Ja, ist zu altbacken irgendwie, ist irgendwie sowas, ist so ein Name, der wird bald, egal, ist auch okay, ist ein okayer Name irgendwie, aber ja. Und wenn wir beide ein negatives Gefühl damit haben, ja, dann ist das natürlich ein gutes Kriterium.
Ja, also über solche Namen habe ich eher ein bisschen nachgedacht oder zumindest Ausschau gehalten. Falls ich irgendwie abgefahrene Namen höre, dann...
Ich merke, dass ich bei dem Thema richtig zu kämpfen habe, weil ich einerseits, der eine Teil von mir will, so ähnlich wie du, mit dem Seltenheitsding, will halt krasse Individualität herausholen. Unser Kind soll einen einzigartigen Namen haben. Andererseits soll es dieser Name sich irgendwie in das gesellschaftliche System mit den Namenskonventionen und Normen und den damit verbundenen Emotionen, Assoziationen soll sich irgendwie einfügen. Es darf nicht zu crazy sein.
Mhm.
Dann ist aber auch immer halt jeder Name mit einer bestimmten Kultur und Sprache verbunden. Und eigentlich würde ich davon träumen, dass wir vielleicht sogar auch einen asiatischen oder einen arabischen Namen wählen könnten, weil sich das für mich schön anhört, aber, und das ist dann mein individueller Wunsch, aber natürlich ist es dann ein Name, der mit einer ganz anderen Kultur verbunden wird dadurch dann in der Umwelt bei anderen Leuten krasse Fragezeichen und Verwirrung hervorrufen und alle werden sich fragen, warum heißt du so? Keine Ahnung.
Ich war ja am Freitag war ich aus mit einer Freundin und die hat einen türkischen Namen, Vornamen und hat sich dann in einer Gruppe, wo wir waren, mit ein paar Jungs, hat sie sich meinen Namen geschnappt und sich so vorgestellt und ich habe ihren Namen genommen und es war witzig, weil ich wirklich, glaube ich, 10-mal den Namen dann sagen musste. Ich habe ihn auch mehrfach buchstabiert, der Person, der ich es gesagt habe. Und es hat immer noch nicht funktioniert, dass die Person dann quasi den Namen ausgesprochen hat oder sich ihn irgendwie vorstellen konnte. Also es war wirklich so immer wieder, also 10-mal habe ich was gehört. Was? Sag's nochmal. Was? Wie? Nee. Wurst? Und dann hat er es irgendwie versucht nachzusprechen. Aber
wir können den Namen sagen, oder?
Weiß ich nicht. Ja. Nee, lassen wir. Lassen wir.
Okay, dann lass aber nicht zu lange drüber reden, weil alle fragen sich jetzt, wie ist jetzt der Name?
Wie heißt
der,
ja? Ja, ja, also es ist ein türkischer Name. Ja. Dann kann sich ja jeder ungefähr was drunter vorstellen.
Ja.
Eventuell, ja.
Irgendeinen Namen hat man jetzt im Kopf und ja. Mhm.
Ja, ist ja egal.
Aber alle haben es dir erstmal
im Prinzip. Aber mit meinem Namen ist sie durchgekommen, sofort. Keine Fragen, ja, weißt
ja.
du? Und,
klar.
Ja.
Nicole ist ja. halt sehr etabliert hier in Deutschland.
Und sie hat dann halt auch gesagt, sie hat das gemacht, weil sie halt genau das halt immer wieder erlebt und das halt scheiße findet und auch schon darüber nachgedacht hat, ob sie ihren Vornamen eben verändert und sich da irgendwie ein bisschen mehr anpasst, weil das so nervig für sie ist, ne? Und wahrscheinlich sage ich den Vornamen auch von ihr ein bisschen falsch. Vielleicht betone ich den irgendwie nicht richtig. Kann sein, dass ich nicht diesen krassen Flow so drin
die
habe.
Die Chance ist groß bei dir.
Selber noch trainieren muss. Ja, ich habe ja auch Probleme. Ich habe ja auch gesagt, dass es mir genauso geht. Also ich bin kein Stück besser als der Typ, den ich den Namen gesagt habe. Sondern ich habe auch Probleme bei Namen, die ich nicht kenne, nicht gut kenne, die richtig auszusprechen, die richtige Betonung zu finden. Ich bin dann halt einfach, ich bin dann einfach ungeübt in der Hinsicht. Und manche Sachen höre ich auch nicht. Also ich höre diese, also wenn die andere Betonungen haben, wie zum Beispiel in Spanien, dieses N mit den Kriegsel da oben drauf, dieses N hier, dass das auch irgendwie, das war komplett neu für mich, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich mir so, ach krass, ja. Also Sachen, die es halt im Deutschen nicht gibt, ne, die fallen mir halt total schwer, dann irgendwie auszusprechen, weil ich halt null Übung, null Training habe. Ich muss jetzt sozusagen dann erstmal wieder was Neues lernen und das dauert. Das auch. Also ich bin niemand, der dann sagt so, okay, ich höre das einmal, zack, ich kann das, ne?
Nee, im Gegenteil, das finde ich auch interessant, also wirklich interessant, nicht negativ gemeint, sondern ich habe da vergleichsweise, glaube ich, ein geübteres Ohr drin, auch vom Beruf her oder auch früher kam es vielleicht auch schon durch Gedichtanalyse in der Schule, wenn innerhalb eines Wortes, und das kann auch ein deutsches Wort sein, die Betonung der Silben sich verändert. Da hatten wir öfters mal so Beispiele, dass du das gar nicht hörst. Du hörst den Unterschied nicht. Also zum Beispiel, wenn ich sage Alexander versus Alexander versus Alexander. Jetzt habe ich extra, jetzt war es relativ deutlich, glaube ich, oder? Aber da gab es so andere Sachen.
Aber stimmt, das gibt's alles, oder? Also
ja, weiß ich nicht.
Gibt's schon, glaube ich, Leute, die alle drei Varianten so hier im Raum Deutschland irgendwie benutzen.
Ja, das weiß ich nicht. Aber ne, bleiben wir mal bei der Kurzform. Alex. Mhm. Alex versus Alex.
Ja, das.
Und da hast du oft gesagt, so, dass du den Unterschied gar nicht hörst. Oder dass du sprichst es aus. Manchmal sagst du Alex, also das A ein Ticken länger. Und dann sage ich Alex.
Im Englischen kann ich es aber
und dann
gut.
Und dann sagst du.
Dann geht's auch schneller.
Schnauze jetzt.
Entschuldigung.
Dann sagst du, ja, habe ich doch gesagt. Und für mein Ohr ist dann so, hey, nein, du hast Alex gesagt und ich sage Alex. Warum hörst du den Unterschied nicht? So, und das finde ich auch so krass, also wie dein Gehirn offenbar diese Betonung ganz anders verarbeitet oder halt auch irgendwie als gleich wahrnimmt, versus mein Gehirn hört darin Unterschiede.
Ja, ist so ein bisschen wie, wenn wir über Farben zum Beispiel reden und ich dann sage, nee, ich unterscheide die Farbe mit der Farbe und so, ne, Dann machst du dich ja auch ganz gerne darüber lustig und sagst, das ist genau dasselbe, das ist genau der gleiche Farbton und so. Und das braucht kein extra Wort und so, ne? Das ist übertrieben. Ich glaube, da hat halt jeder so ein bisschen so sein Spektrum, wo er halt besser irgendwie ausgebildet ist.
Oder anders. Anders sensibel ist einfach.
Und oft wird einem das ja als schon als rassistisch dann ausgelegt, ne?
Rassistisch?
Ja, also wenn man quasi die diese Namen nicht richtig aussprechen kann, wird einem da auch
Rassismus
interpretiert. Aber ich würde sagen, es ist halt so ein bisschen so, wie wenn du von jemandem erwartest, dass er sofort etwas kann, wie eine Sportart oder so. Ne? Du musst halt erstmal irgendwie, du musst eine gewisse Sensibilität entwickeln, vielleicht auch ein gewisses Training haben und dann klappt das auch irgendwann. Ne? Aber ja, ich verstehe die Nervigkeit, das halt quasi immer und immer wieder zu machen.
Ich kann auch verstehen, dass das dass die Menschen, die davon betroffen sind, in Anführungsstrichen, dass die sich dadurch rassistisch diskriminiert fühlen. Ja, das verstehe ich. Ich finde, das ist auch okay. Das muss man dann akzeptieren, annehmen. Genauso ist es gleichzeitig okay und auch nachvollziehbar, warum das so passiert bei dir dann oder bei anderen Leuten, die, ganz platt gesagt, du hast ja jetzt auch nicht 1000 türkische FreundInnen, mit solchen Namen, wo du das halt schon hättest üben können oder wodurch du dann dadurch schon sensibilisiert worden wärst, ist ja eben nicht der Fall, sondern das ist die einzige türkisch stämmige Person in deiner Peer Group. So, also ist das natürlich erstmal was Neues dann. Ja. Aber cool, dass dir das so, der Namensswitch, das war, wie war das für dich?
Ich habe sofort eigentlich mitgemacht, weil sie hat dann auch gesagt so, warum hast du jetzt meinen Namen genommen dann zum Schluss, als sie weg waren, ne? Und ich dann so, ja, was, hä? Also das war die einzige Option, die ich da gerade gesehen habe, ne? Und so, ja. Und so schnell ist mir auch kein anderer Name eingefallen.
Hat
ne?
ihr das, die hat das, habt ihr das vorher abgesprochen oder hat die das einfach spontan gemacht?
Sie hat
es
einfach spontan gemacht. Und ich
ihr seid zu den Leuten hin und sie hat sich dann als Nicole vorgestellt.
Ja, irgendwann haben die dann gefragt, sind die halt ja eigentlich hier? Und so, ja.
Aber haben alle, hat das keiner hinterfragt oder so? Oder ist da keiner auf den Verdacht gekommen, dass ihr, weil sie sieht doch auch türkisch aus, oder?
Nee.
Ach so, okay. Und keiner hat bei dir gefragt, warum du, also in Anführungsstrichen, warum du heißt oder wo du herkommst oder so?
Ich glaube, eventuell haben die, jetzt hast du den Namen gesagt, ne?
Oh, Entschuldigung. Ja.
Gut, jetzt ist es soweit. Jetzt ist er raus.
Ja, wir können ihn ja rauspiepen. Entscheiden wir dann.
Ja, okay, gucken wir.
Entschuldigung. Naja, egal, ist halt passiert.
Nee, wurde nicht gefragt.
Interessant.
Doch, später aber dann erst. Später. Und dann bin ich auch schnell halt ins in den Struggle gekommen.
Ja,
weil ich dann halt, also dann konnte ich halt noch türkisch benennen und dann wurde gefragt, woher, in welcher Region und ich dann so, dann habe ich dann gesagt, nee, das ist mir jetzt zu privat. weil ich dann auch
nicht. Ach, hast du gesagt?
Ja, ich konnte nichts, ja, ich wusste jetzt nicht so, was kann ich jetzt nennen und irgendwie Antalya. Wusste ich dann auch so, ja, hätte ich jetzt sagen können, ne, aber...
Dann hätte es, glaube ich, auch schon aufgehört, weil die Leute hätten garantiert nicht noch weiter nachgefragt.
Ja, vielleicht, nee, Antalya ist ja so ein beliebtes Urlaubsziel. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass die Leute dann sagen so, hä, wo denn? Ja, genau, da war ich ja schon öfter, ne?
Glaube ich nicht.
Erzähl mal.
Wenn die nicht selbst daherkommen. Ja. Und dann, das sind
aber
normale...
da hat sich zu krass nach Lüge angefühlt. Also dann war es keine schöne Lüge mehr, weißt du? Dann hat sich schon so nach zu viel Lüge angefühlt. Das davor war okay, Lügen. Das hat sich irgendwie fresh angefühlt und dann war es mir zu viel. Weißt du, dann habe ich gemerkt, so jetzt wird es mir unangenehm, weiter zu lügen.
Ich glaube, da hat sowas wie eine Whiteness, Shame und Guilt geklingelt bei dir. Weil ich glaube, bei mir hätte in dem Moment, hätte ich gedacht, jetzt geht's richtig los. Jetzt haue ich hier eine geile Migra-Story dir auf den Tisch und du hast gar keine Ahnung, wo oben und unten ist.
Wie meinst du also das Thema, welche Guilt habe ich da gespürt? Welche Schuld?
Dass du nicht eine ausländische Identität weiter annehmen wolltest.
Ach so.
Und eine Story, die ausdenken wolltest.
Ich habe auch einfach gemerkt, ich war nicht kreativ genug. Also mir ist nichts wirklich sofort eingefallen.
Ja, okay. Ja, okay. Ja. Verstehe.
Und dann, ja, habe ich mich nicht wohlgefühlt. Ich konnte nicht abliefern. Ja.
Auch okay. Ja. Aber lustiges Spiel. Können wir ja demnächst auch mal machen.
Können wir tun,
das
ja.
Das wird besonders spannend.
Ja, ich muss leider pinkeln. Kann ich erstmal pinkeln gehen? Ich habe viel getrunken.
Ja, ich mache mal eine Markierung.
Ich musste mich rein.
Dann machen wir mal ein kleines Päuschen.
So, okay, das war
back,
schön.
Back on track.
Ich glaube, es wird eventuell auch nochmal passieren, weil ich so viel gesüppelt habe. Wasser gesüppelt.
Ja, ist ja okay. Ist ja okay.
Okay. Also willst du demnächst, was willst du machen? Weil du gesagt
Namenstausch.
Hast. Namenstausch. Ich bin Alex und du bist Nicole.
Ja, Nicole wäre lustig, wäre spannend. Das wird wahrscheinlich, da müsste ich mir auch eine gute Backstory überlegen.
Das habe ich wieder sehr lang gesagt, ne? Alex.
Ich habe es, keine Ahnung, mir ist nichts aufgefallen. Möglicherweise. Was da? Hörst du? Jetzt höre ich mich gerade nicht mehr. Moment.
Achso, habe ich das Kabel bewegt?
Ja, ich glaube schon, ja. So, jetzt höre ich mich wieder. Naja.
Ist auch ein sehr sensibles Kabel, ne?
Ja, das ist nicht so geil. Ja, dann, da, das will ich noch verbessern an unserem Equipment, aber. Was wollte ich sagen? Also Nicole wäre spannend, ja, da müsste ich mir eine geile Backstory überlegen, wenn ich das durchziehen will. Einfacher wäre Schnick oder Nick. Ja. Ja, Nick wäre halt gar kein Problem. Schnick fragen schon immer wieder Leute, auch wenn ich von dir erzähle, ne, und du bist nicht dabei, dann fragen irgendwann viele Leute so, Schnick, was ist das für ein Name, was hat es damit auf sich? Stimmt diese Story eigentlich noch? Also erstmal, ich habe den Namen ja erfunden, ne? Ist korrekt, oder haben wir den zusammen erfunden?
Welchen?
Schnick.
Nee, ich glaube, hat ihn erfunden.
Nein. In meinem Kopf habe ich den erfunden.
Ich hatte den vorher.
Ich bleib bei der Story.
Ich glaube nämlich, weil auch eine Zeit lang habe ich, hat,
Du hast gerade einen Namen genannt.
Auch. Mein Ex-Freund hat irgendwie gesagt, dass, also der hat eine Zeit lang Nickpot gesagt und ich glaube, daher kommt das, Schnickpot, war dann irgendwie eine Zeit lang und dann war es irgendwann Schnick.
Was ist der Nickpot?
Nickpot.
Vom iPod oder was?
Ja, irgendwie so.
Weil dein iPod so hieß oder was?
Ich glaube schon, ja.
Und wann, wo kam dann das SCH her, Schnickpot?
Weiß nicht, ja, ich glaube, das hat dann halt die Freundin dazu erfunden.
Naja, gefällt mir nicht. Also, in meine Story geht so, ja. Wir fanden es lustig, wie tollpatschig du bist. So wie ich und dass dir öfters ein Missgeschick passiert und dann dachten wir Missgeschick und dann habe ich gehört Missgeschick, Schnick, Nick, weil Nick, den Namen Nick hattest du ja auch vorher schon, den Spitznamen.
Und dann, zumindest habe ich den versucht mir selber zu geben, das ist aber ein bisschen gescheitert.
Ja, und dann war Missgeschnick, ja genau, Missgeschnick, wie auch hier Miss Undercover, ne? Missgeschnick, hahaha. Und dann ist davon Schnick übrig geblieben.
Okay.
So habe ich das in meinem Kopf erlebt, in meiner Welt.
Hm. Ja gut. Vielleicht teilt ihr euch einfach die Urheberschaft, ja.
Schwierig, das wären lange Verhandlungen.
Ja. Aber ich glaube, eventuell ist es ihr auch einfach völlig egal, was du darüber denkst, wer es erfunden hat.
Die Schweizer.
Ja. Ja, schön, ja gut, dann haben wir was vor. Aha.
Ja, aber dazu werden wir nie kommen, weil du bist da ständig irgendwelche Sportkurse am Machen.
So wie du halt auch, ne?
Ja, aber ich habe wirklich gemerkt, also wir beide sind Urban Sports süchtig. Wir machen beide eigentlich fast jeden Tag einen Kurs. Und ich habe jetzt bei mir gemerkt.
Du hast sogar schon angefangen, zweimal am Tag zu machen.
Ja, ein Urban Sports Kurs plus Sport im Park hier in Düsseldorf, weil das halt kostenlos ist. Ja, nicht, dass man denkt, zwei Urban Sports Kurse, weil das ist ja nicht möglich.
Doch, geht schon, aber es kostet sehr viel.
Das geht?
Ja, du kannst mehrfach Check-in oder Double-Check-in. Dann kostet es aber, ich glaube, es geht so ab 150 Euro los. Das ist schon teuer.
Pro Monat?
Mhm.
Dann. Genau. Ist das so eine Extra-Option oder was? Oder ja. Ist das in einem der größeren Tarife mit drin, bei L oder XL?
Also es gibt quasi, ich glaube, da müsstest du L nehmen und zwar bei L kannst du dann auswählen, ob du einmal täglich einchecken möchtest oder halt mehrfach.
Mhm.
Oder zweimal. Ich weiß nicht, ob es limitiert ist auf zweimal. Mhm. Ja, und dann kostet es mehr.
Ja. Naja, und ja, das ist an sich eine super Sache. Aber ich merke, ich habe jetzt die letzten 2 Wochen, habe ich sehr viel andere Termine auch noch gehabt, Freizeittermine. Ich war wirklich freizeitgestresst und die Sportkurse haben mit dazu beigetragen. Und auch wenn der Sportkurs selbst eine geile Sache ist, merke ich, wie ätzend das ist, jeden Tag einen Termin zu haben. Zu einer festen Uhrzeit irgendwo sein zu müssen. Also gezwungen zu sein, sich irgendwo hinzubegeben, sich zu kleiden, seinen Tag so auszurichten. Und alle mit Kindern oder so, die das jetzt hören, die werden wahrscheinlich jetzt Eye-Roll machen, aber ist mir scheißegal. Da ich ja ein Mensch.
Du hast halt gewählt, bisher keine. Genau. Also du bist ja bisher gewählt, kinderlos.
Gewählt, ne? Kinderlos, genau. Mhm. Deswegen habe ich halt noch diese eigentliche Freiheit und merke, boah, ja, ich habe mir diese Freiheit zu sehr eingeschränkt mit Sportkursen auch. Mhm. Das ist ein bisschen dolle. Und jetzt gönne ich mir das mal, sowohl gestern als auch heute keinen Kurs zu machen. Denn gestern hatte ich ja auch schon zwei Termine. Ich war auf zwei Geburtstagen hintereinander. Also ich war eigentlich auch fast den ganzen Tag unterwegs.
Das ist aber auch wichtig, ey.
Ja, ich bin ein wichtiger, beliebter Mann. Mensch, was ja auch sehr, sehr schön ist. Mhm. Deswegen, will ich ja ein bisschen heute dann mal Pause. Morgen werde ich dann wahrscheinlich wieder einen Kurs machen. Aber da will ich jetzt auch aufpassen, dass auch Meditation, also ich muss Meditation wieder, will ich wieder auf Platz 1 meiner Prioritätenliste setzen. Morgens am Aufstehen meditieren. So, und wenn dann zufällig ein geiler Kurs stattfindet, dann lasse ich diesen Kurs sausen, weil meditieren ist für mich wichtiger und das habe ich zuletzt auch sausen lassen. Ich habe die Kurse höher gerankt in meiner Prio-Liste und das gefällt mir nicht mehr. Ich will, muss wieder andersrum sein. Und
okay, also tauschst du einfach Sport gegen Meditation jetzt, aber dann wirst du trotzdem nicht mehr Zeit gewinnen.
Nee, ich mache dann andere Kurse zu anderen Zeiten.
Aber dann hast du noch mehr zu tun, weil du dann quasi jetzt Meditation noch mit reingeholt
Meditation
hast.
Meditation will ich immer machen, jeden Tag. Hm. Das ist sozusagen auch ein fester Termin, aber das ist ein Termin, wo ich
Ich habe letztens irgendwie bei Weekly Wissen war es, glaube ich, habe ich eine Folge gehört über die Nebenwirkungen von Meditation.
Hm, habe ich auch schon gehört. Also nicht diese Folge, aber von dem Thema habe ich gehört. Ja. Was wurde da so gesagt? Weil ich glaube, ich habe es nicht so richtig gehört,
als ich bei meiner Schwester war beim Streichen. Hm. Aber so im Groben war es eigentlich, dass auch so ein bisschen so dieses Machen, also dieses machen müssen und dass eher so ja verstärkt negative Gefühle hochgekommen sind, so im Nachhinein. Also dass quasi so dieses komplette Auflösen des Selbst und im also irgendwie gedanklich und mental sich sozusagen zu verschmelzen mit seiner Umwelt und gar nicht mehr so quasi dieses Existieren. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, weil dieser Teil von mir ist noch nicht so, der war noch nie da. Also ich bin schon irgendwie abgegrenzt zu allen um mich herum. Also zumindest nehme ich mich so wahr. Und dieses Gefühl dann eben als belastend zu empfinden, aber trotzdem irgendwie den Zwang zu haben, weitermachen zu müssen. Weil das sozusagen das höhere Ziel ist, genau das zu tun, diesen Zustand zu erreichen, den aber eher als belastend wahrzunehmen und dass halt irgendwie auch verstärkt schon Leute in die Notaufnahme gekommen sind, weil sie zu krass meditiert haben. Also es gibt's.
Klingt so lustig, aber ja.
Ja, also es gibt welche, die auf solchen Retreats waren und dann halt wirklich
Psychosen hatten, ne?
Ja.
Davon habe ich auch gehört. Ja, klar. Genau. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist, glaube ich, ich stelle es mir so ein bisschen so vor, wie auf einem Bad Trip hängen zu bleiben. Du steigerst dich gedanklich, mental, spirituell in irgendwas hinein und bist dann von irgendwas Krassem überzeugt und kommst dann nicht mehr da raus. Und wenn das dann zu krass ist, dann bist du quasi ein neues Wesen. Und das kann dich dann. Da bist du vielleicht halt gelähmt und kannst gar nichts mehr anderes und denkst, du bist, wie bei Kafka, denkst dann, du bist ein Käfer oder so. Und hast das Gefühl, dass alle dich nur noch als Käfer wahrnehmen und dann fühlst du dich halt komplett ohnmächtig und als, weiß ich nicht. Ich habe sowas Ähnliches witzigerweise gerade eben in meiner Meditation gehabt. Ich hab mir ein bisschen vorgestellt und es hat sich dann noch so angefühlt, also das ist in Anführungsstrichen, es hat geklappt und es war ein cooler Zustand, ich habe das als friedlich und ausbalancierend und gut für mich empfunden. Ich habe meinen Körper da unten gelassen und bin so ein bisschen mit meinem dritten Auge quasi, mit meinem Überbewusstsein oder Unterbewusstsein, keine Ahnung, bisschen verschmolzen mit der Energie der Welt sozusagen, mit meiner Umwelt. Und dadurch ist es mir leichter gefallen zu erkennen, ich habe dann quasi auch in der dritten Person von mir gedacht. Ich habe dann gespürt, er denkt jetzt daran. an das und das. Und dadurch fiel es mir leichter, Gedanken zu erkennen und dann davon wieder Abstand zu nehmen und wieder das, dieses in den Energiefluss zu gehen. Weißt du, was ich meine?
Ja, weil das ist einfach quasi, also mit
ich sehe mich ein bisschen aus der Distanz. So. Ja. Ich habe mich beobachtet. Und das ist das, was ich bisher gelernt habe, auch bei an, wenn ich irgendwie bei Meditationskursen war, zum Beispiel, oder auch in, ja, das darum geht es halt in der Meditation, sich selbst zu beobachten und wahrzunehmen. Und dadurch fiel mir das leicht.
Okay, dann meditiere ich wahrscheinlich auch öfter.
Ja? Ach so, ja. Stimmt.
Also ich bin schon oft auch in der Beobachtung von mir selbst. Wo ich einfach merke, so, okay, was ist das jetzt hier für ein Gefühl, warum mache ich das? Ne? Ich hatte gestern zum Beispiel auch so einen Moment, da war ich ein bisschen nervös, als wir in der Küche standen auf den Geburtstag. Und dann habe ich irgendwie gelabert, weil ich irgendwie das Bedürfnis hatte, eine Stimmung zu erzeugen oder einen Flow herzustellen, ein Gespräch zu liefern, ein Thema zu liefern, was irgendwie, worüber alle so ein bisschen erzählen können. Und irgendwie habe ich dann mich gesehen so als eine Art Icebreaker, der das jetzt irgendwie übernehmen muss. Ja, aber solche Momente habe ich öfter, dass ich, also ist ein gewisses Unwohlsein dann auch, was dann irgendwie entsteht, weil ich mir dann denke so, okay, gerade haben wir uns alle hier nichts zu sagen, es wird eigentlich nur gegessen. Und dann habe ich ein großes Bedürfnis, diese Stille zu unterbrechen. Dann labere ich einfach irgendwas. Und manchmal denke ich mir dann so, halt die Fresse, während dem Reden schon. Dann denke ich mir so, jetzt erzählst du auch noch das. Ja. Und dann beobachte ich auch die Reaktion darauf. Und dann merke ich auch so, dass manche sich einfach fragen, hä, wie ist sie jetzt auf dieses Thema gekommen und so. Also es ist dann halt einfach so, aus dem Nichts haue ich dann irgendwas raus. Ja, und
was hast du da gestern erzählt?
Ich überlege gerade, was war denn das?
Es war so belanglos, dass du es direkt wieder vergessen hast.
Ja, ne? Also es gab ja, irgendwas habe ich mir aus dem Arsch gezogen. Ich glaube, ich habe über irgendwas, was habe ich denn geredet? Weißt du noch was?
Ich war dabei?
Ja, du warst dabei.
Naja, keine Ahnung. Ich höre dir ja auch generell nicht so oft zu.
Mhm. Ja, vielleicht auch genau aus diesem Grund. dann beobachte ich mich auch und frage mich dann halt so, ist das jetzt ein Thema, was ich dann auch erzählen sollte, wenn ich in die Psychotherapie gehe, dass ich solche Sachen mache?
Unbedingt.
Ja, aber ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das wird ein Jahrzehnte-Auftrag, wenn ich einen nie gefunden habe, die mir dann wirklich zuhören will und der ich das dann auch erzählen will oder ihm es erzählen will. Aber ich glaube, ich muss eine Frau nehmen. Ich glaube, Männer sind wahrscheinlich
zu stumpf,
zu begrenzt in ihrer Wahrnehmung für die Dinge, die ich halt erlebt habe.
Ich würde, glaube ich, tendenziell niemals, das ist eine witzige Kombination, tendenziell niemals zu einem Therapeuten gehen, nur Therapeutin. Und ich habe seit
Weil du auch davon profitieren willst, von diesen.
Ja, natürlich. Ja. Ich merke das ja auch im privaten Umfeld, deswegen, ich treffe mich viel lieber mit Frauen als mit Männern. Ich kann mit Frauen viel besser reden.
Ja.
Weil meine Gedankenwelt, meine emotionale Gedankenwelt ist jetzt so breit gefächert, dass die meisten Männer, mit denen kann ich nicht mehr relaten und die nicht mehr mit mir. Die ganz viele Sachen, die ich über mich erzähle, da kriege ich von den Leuten immer nur, interessant, nicken, manchmal vielleicht auch ein Kopfschütteln, aber das war's. Da kommen keine Nachfragen, die können damit nichts anfangen.
Ja.
Und das ist bei Frauen halt meistens anders. Und deswegen fühle ich mich da wohler. Und das ist in der Therapie, stelle ich mir das ähnlich vor. Natürlich sollten männliche Therapeuten da auch noch ein bisschen besser drin geschult sein. Aber ja, da vertraue ich einfach mal meinem Vorurteil und sage, glaube, nein, das hat seine Grenzen und da will ich nicht dran stoßen. Seit kurzem denke ich sogar, dass ich auch gern eine POC-Therapeutin hätte, weil die nochmal auch diesen Blick hat. Das hat meine Therapeutin natürlich gar nicht als weiße Deutsche. Da meine Issues.
Stimmt, das wäre vielleicht dann so next level dann, ne?
So ein bisschen wie bei This Is Us, weißt du das noch? Da macht ja Randall auch diese Online-Therapie wegen seiner Eltern-, Vater-Issue-Sachen und findet dann auch diesen schwarzen Therapeuten, mit dem er so krass connecten kann. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, auch in dem Moment nicht, als wir das geguckt haben. Aber jetzt, wo ich mit diesen POC-Veranstaltungen und meinen POC-Anteil ein bisschen mehr annehmen will und so, denke ich, ja, das ist ich. Und da habe ich auch bei den Veranstaltungen habe ich gespürt, wie ich mit all den Leuten darüber gesprochen habe. Das war so befreiend, das war so schön, auf diese, weil die alle halt so irgendwie so ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
Und es auch ein Raum ist, wo man mal endlich darüber reden kann auch.
Ja, ne? Wo das nicht als so was Sonderbares dann abgetan wird, wie mir das, hatte ich dir erzählt, in der letzten Gruppentherapiesitzung so ein bisschen passiert ist. Da war direkt so ein bisschen Feindseligkeit, habe ich da gespürt. So
wo?
Diese,
wo meinst du?
In meiner Gruppentherapiesitzung.
Ach so, das, ja.
Wo ich davon erzählt habe, wie wohl ich mich gefühlt habe auf der BPOC-Veranstaltung.
Und dann war es eigentlich deine Erzählung und die anderen haben quasi ihre Verletzlichkeiten dann geteilt, ne? Also eigentlich wolltest du deine erzählen und die haben es einfach dir genommen und haben es auf sich.
Ja, sie haben sich stellvertretend für die weißen Deutschen, haben sich gerechtfertigt und haben quasi gesagt, das haben erklärt, warum es nicht so schlimm ist. Oder dass es nur nett gemeint ist, wenn ich die Frage gestellt bekomme, wo kommst du her? So, und so eine Situation passiert halt nicht in einem Raum mit POCs oder mit Leuten, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Da wissen alle, wir haben halt, das ist so dieses Verständnis davon, dass Weiße, also Weiß-Weiße, die checken das nicht, die können es auch nicht checken, weil sie niemals diese Situation so erlebt haben.
Ja.
Und das, worüber wir, dieses Othering, das will ich natürlich auch nicht machen, worüber aber POCs sich halt so abfacken, ist, glaube ich, diese Ignoranz, dass eben das Weiße das oft nicht anerkennen wollen. Es wäre cool, wenn die einfach sagen würden, ey, ihr habt recht, ich kann das nicht nachvollziehen, ich erkenne aber an, dass du davon abgefuckt bist und das nehme ich zur Kenntnis und ich passe mein Verhalten vielleicht deswegen dementsprechend ein bisschen an und achte darauf, dass ich dann vielleicht Leuten nicht mehr diese Frage stelle oder zumindest nicht sofort oder vielleicht ein bisschen mit einer anderen Wortwahl, damit so ein bisschen Sensibilisierung da durchscheint. Ja, auf jeden Fall, genau, deswegen POC-Therapeutin wäre vielleicht irgendwie auch was Cooles, aber müsste ich mich natürlich auch erstmal drum kümmern. Wie kam man jetzt darauf? Eigentlich waren wir doch bei dir.
Nicht mehr.
Wegen, aber es spricht für unseren Flow, das finde ich
so
gut.
So, Therapeuten.
Therapeuten. Ach so, wegen auf der Party. Ja, auf der Party. Ja, da wollte ich auch noch fragen, hast
dann
du dann also...
eine Therapeutin, die aus der DDR kommt.
Das wäre doch...
Das wäre Hammer,
ja,
ne?
Ja, wäre doch hammermäßig, oder?
Das wäre hammermäßig, ja.
Ey, die wirst du, wenn du ein bisschen recherchierst, wirst du so jemanden bestimmt auch finden. Ich meine... Hallo, du kannst es ja auch online machen, ne? Also du suchst dir einfach eine Therapeutin in den neuen Bundesländern und die Online-Sachen anbietet, wirst du garantiert finden. Oder vielleicht hast du auch Glück, es gibt...
Zeige ich dann online meine Krankenkarte?
Ja, das geht doch bestimmt irgendwie.
Okay.
Keine Ahnung.
Ja.
Aber vielleicht findest du auch hier so jemanden. Könnte ja sogar sein. Ja, aber ne, also allein der Gedanke ist doch schon mal cool, oder? Weil diese Person, da weißt du, die hat, die weiß, wovon du sprichst.
Ich fand das halt voll lustig, als wir das geguckt haben hier, diese Miniserie auf ZDF, wie heißt die nochmal? Du kannst dir ja sowas gut merken. Mit POCs und Feminismus und da war eben auch eine dabei, die auch gesagt hat, sie kommt aus den alten Bundesländern, also den neuen.
Eine neuen.
Ja, so wird es genannt, ne?
Aus der DDR. Mhm. Ja.
Die Alten sind ja sozusagen die Westlichen und die Neuen, genau.
Ja. Ist auch eine blöde Othering-Formulierung.
Ja,
eigentlich.
Ja, genau. Ich bring's auch leider immer durcheinander.
Ja, ist auch, ich muss
was
auch
ist
immer
jetzt alt
kurz
und neu,
ja.
Ne? Ja, genau. Und da war eben halt auch so diese Perspektive mit dabei. Und da habe ich wirklich gemerkt, so wie Bock ich darauf hatte, dass das endlich mal erzählt wird und so, weil das wird ja auch irgendwie immer so abgetan als keine richtige.
Migrationsgeschichte?
Ja, genau. Oder halt nicht richtig genug, ne? Aber an sich sind da sehr, sehr viele Sachen, die sich da auch wiederholen, ne? Also die auch, der strukturelle, die strukturelle Benachteiligung, die Vorurteile und so, da wiederholen sich sehr, sehr viele Sachen, aber halt nicht unbedingt in Bezug aufs Äußere. Sondern eher mit den internen, also interne Sachen sind das dann so, Charakterzüge, Charaktereigenschaften, Also an sich irgendwie ja dann schon auch bezogen auf den Raum. Einfach nur, also aufs Räumliche. In den Raum, in dem du groß geworden bist. Ja.
Ich weiß leider nicht den Namen dieser Sendung mehr.
Weißt du nicht mehr? Nee. Ach, schade. Okay. Aber du weißt, was ich meine, ne?
Ja, ja. Wo die so eine Sendung machen oder so? Oder so eine.
Die wollen was produzieren, so ein Manifest irgendwie. Ja, können wir vielleicht nachliefern. Mach mal dann in die Shownotes.
Wir schreiben
in
die Shownotes, ja.
Ja, genau.
Das war, und die, also die Person ist eine Ex, also eine POC aus der DDR stammend.
Nee, sie ist eine Weiße aus der DDR stammend. Sie interviewt oder organisiert aber ein Zusammenkommen von POCs.
Ah, okay.
Ja.
Ja. Ja.
Die über Rassismuserfahrungen und sowas reden. Und die bekriegen sich aber auch untereinander ganz geil.
Ja,
das ist
ja
irgendwie, also, wenn
ja,
man denkt
Satire,
ja irgendwie so,
ne?
Also,
cool.
Wenn sich irgendwie POCs untereinander treffen, dass es da keine Vorurteile gibt und so und dass die sich sofort irgendwie abklatschen und sagen, hey, I know how you tick und so. Aber am Ende ist es dann halt, da gibt's genau Beef. Da gibt's auch ordentlich Beef,
ja,
ne?
Ja, klar, genau, ja.
Und auch wenn es um politische Einstellungen und sowas geht. Und das ist irgendwie ganz geil in der Sendung. Da wird irgendwie viel angeschnitten und viele unterschiedliche Perspektiven gezeigt. Das ist geil. Also nicht so, weil oft ist das dann so dargestellt, wenn es um Rassismus geht, so die Weißen sind irgendwie blöd, weil sie die strukturelle Ungleichheit nicht erkennen. Und da ist es schön vermischt so, ne, dass alle irgendwie auch ihre Fehler haben.
Ja, ja. Und so ist es, ne? Jeder hat seinen begrenzten Horizont.
Ja.
Mit all seinen Erfahrungen.
Genau.
Und das.
Und wenn das irgendwann mal wirklich anerkannt wird, ne, dass einfach jeder ein bisschen was mitbringt und ein bisschen was an ein bisschen was arbeiten sollte, wenn diese Einstellung irgendwie da ist und gegeben ist, ich glaube, dann kann man echt cool miteinander diskutieren.
Ja, voll. Ja, und wir können gegenseitig davon lernen nur.
Ja.
Wenn jeder seine Grenzen zeigt und sagt, wo das und das weiß ich nicht, das und das, da hatte ich ein Vorurteil,
ja,
dann ist das der perfekte Moment, um das halt zu klären,
ja,
und dass die Betroffenen dann sagen können, wie sie sich damit fühlen und so. Und dann, und wer dann halbwegs empathisch ist, wird das ja dann auch nicht nochmal machen oder wird in der nächsten Situation, wenn das wieder passiert, anders drüber denken.
Und vielleicht
genau
kann man dann
das
auch mal lachen und so, weißt du, vielleicht ist dann auch mal so eine Basis für Humor dann da. Ja. Ja. Aber das dauert noch.
Das ist genau das.
Ist immer noch weit
haben
weg.
Wir auch gestern kurz auf der Party kurz drüber gesprochen, das ist genau das, was habe ich das Gefühl, das ist ein gesamtgesellschaftliches, globales Problem, dass wir, also innerhalb einer Gesellschaft, innerhalb einer Sprachgemeinschaft, aber auch europäisch gesehen, weltweit gesehen, dass wir nicht bereit sind so für Empathie, sondern dass wir immer nur verlangen und erwarten, dass alle anderen Menschen auch unsere Sichtweise übernehmen. So ein bisschen wie mein Vater, so eine richtige, diese Reinhardtsche Keule. Alle sollen so denken und ticken wie ich und alle, die ein bisschen davon abweichen, sind Feinde, sind doof. Und wir empfinden es als zu anstrengend. Wir sind zu faul, uns die Mühe zu machen, empathisch zu sein, also nachvollziehen zu können, warum der andere so tickt. Weil am Ende wollen alle Menschen immer nur das Gleiche. Die Grundbedürfnisse sind für alle Menschen dieselben. Es ist nur die.
Wollen verstanden werden.
Alle wollen verstanden werden, alle wollen anerkannt werden, alle wollen ihre. Jeder will seine Freiheit, seine Rechte haben, jeder will gesehen werden. So, aber wie das umgesetzt wird, da sind die Mittel natürlich unterschiedlich. Und so könnten wir das mit Empathie, könnten wir das halt viel leichter verstehen. Und dann könnten wir viel leichter Kompromisse finden, ne? Also, wenn wir wüssten, okay, ach, du willst das, ja, das will ich im Grunde auch. Du willst, keine Ahnung, also rechtere Leute, traditionellere, konservativere Leute, die haben ja im Grunde auch, in Anführungsstrichen, die haben ja nur Angst um ihre eigene Sicherheit, die haben Angst um ihren, die wollen nichts verlieren. Ich will auch nichts verlieren, so, ich will nichts von meinen Privilegien auch abgeben, daran sind sich ja alle einig, so, und dann könnte man aber leichter einen Kompromiss finden, glaube ich.
Wobei da ja oft dann irgendwie gesagt wird, dass dann halt immer nur die linke Seite, dann quasi Verständnis und Empathie mitbringt für die andere Seite, aber dass die Konservativen nie dazu in der Lage sind, dann quasi das Gleiche auch zu tun.
Also ich meinte
die Frage ist so, wer fängt an, ne, und wer, also ziehen dann wirklich auch die anderen mit, wenn du es selber machst?
Ja, ich wollte das jetzt global für alle, diese Unverständnis gilt auch für mich. gilt auch für die linke Seite, für alle. Also, dass alle Seiten, niemand ist wirklich bereit, Empathie aufzubringen für die andere Seite. Das gilt in beide Richtungen. Wollte ich nur sagen.
Ja, ja. Jeder auf seine Art und Weise. Der eine mehr, der andere weniger, ne?
Ich habe einen, noch zu, das schließt noch an das POC-Thema. Ich habe einen Struggle. Ende Oktober. Ich bin ja in diesem Halo-Halo-Netzwerk drin. In diesem deutsch-philippinischen Netzwerk mit Leuten mit den gleichen ethnischen Wurzeln wie ich.
Halo-Halo ist eine Nachspeise.
Korrekt. Aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. Und Ende Oktober wird zum ersten Mal ein Treffen stattfinden in Frankfurt am Main, wo Leute aus all den drei Ländern halt hinkommen können, um sich mal persönlich zu treffen. So zwei.
Party!
Ja, die nennen es Retreat. Und da wird es dann Sachen geben. Also man kommt zusammen. Es wird
da dann Hallo-Hallo geben, hoffentlich.
Da wahrscheinlich Hallo-Hallo geben. Es wird aber auch so Diskussionsrunden geben, Workshops und so. Und ein Teil von mir will da gerne mit dabei sein. Ein anderer Teil von mir will das auch nicht so gerne.
Nee?
Weil auch am selben Wochenende leider das Hans-Zimmer-Konzert ist hier in Düsseldorf, wofür ich schon eine Karte gekauft habe für 130 Euro. Und ich will halt eigentlich auch unbedingt zu dem Konzert gehen.
Ist das nur ein Abend? Also ist nur ein Tag, wo die sich treffen?
Ist ein Wochenende, von Freitag bis Sonntag. Und an dem Samstag ist halt das Hans-Zimmer-Konzert. Also ich kann nicht beides haben. Und ich bin jetzt am Struggeln. Beide, das sind halt.
Was ist wichtiger?
Das sind beides einmalige Events. Und die sind,
aber
die mir,
Hans Zimmer ist öfter, würde ich sagen.
Die mir
oder?
Beide, und das sind beides Sachen, die mir jeweils für sich genommen sehr wichtig sind. Das eine ist halt so kulturelles, musikalisches, cineastisches, so Genießer erleben, und das andere ist mir prinzipiell auch wichtig, um
da
meine,
tiefer einzutauchen,
tiefer
das Netzwerk, ne, ein bisschen zu festigen,
ja,
sich auch mal kennenzulernen, weil so digital läuft halt auch, ja, ist immer mit Distanz.
Ja. Und das wäre halt eine total geile, einmalige Gelegenheit, ja, von Gleichgesinnten mit ähnlichen Background-Erfahrungen mal so Stories zu hören. Ja, ich weiß noch nicht. Und ich muss mich aber jetzt entscheiden. Ich muss jetzt bei dem Hallo-Hallo-Ding muss ich halt jetzt zusagen, wenn ich da noch hin will. Und dann müsste ich halt die Konzertkarte dann noch.
Vielleicht auslosen? Bist du das Schicksal entscheiden lassen?
Gute Idee.
Könntest du machen. Also du kannst die Karte verkaufen. Du könntest es aber auch sagen, mit dem ICE sind es halt wirklich nur 1,5 Stunden von Frankfurt nach Düsseldorf, ne? Das geht auch echt richtig schnell, richtig flink.
Ja.
Also eventuell könnte man einfach sagen, du beamst dich für 5 Stunden mal raus und dann kommst du wieder.
Boah, ja. Nee, das wäre mir, glaube ich. Nee. Das ist dann irgendwie nichts halb. Ja, ich überleg mal, ja, aber ist eine, ja, habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
Wäre so eine komische Verbindung aus beiden halt, ne? Also müsstest dann, aber du würdest dann halt auf jeden Fall den Freitag halt mitbekommen, den Samstagvormittag und auch ein bisschen was vom Nachmittag, und dann wärst du halt quasi an den Abend halt nicht da. Wahrscheinlich passiert dann da auch die größte Party. Das wäre halt dann vielleicht irgendwie schade, aber theoretisch könntest du ja dann quasi dich wieder in den Zug setzen und nochmal zurückdüsen und dann einsteigen, wenn alle schon ultra besoffen sind. Also vielleicht geht's ja bis tief in die Nacht, ne? Und dann kannst du trotzdem
Ja. Da sind auch viele Familien und so mit dabei, aber ich weiß nicht, ob die dann komplett als Familie mit dabei sind. Ich weiß auch noch nicht zum Beispiel, ob ich dich mitbringen könnte, dürfte, was ich eigentlich schön fände,
ja,
aber ich weiß nicht, ob die anderen das auch machen.
Ich dachte jetzt, das ist eine Alleinsache.
Naja, das Ding ist, wir haben da natürlich in diesem Netzwerk sind komplett philippinische Familien auch mit drin. So, und dadurch denkt man dann, ja, wenn die alle Filipinos sind, ja, dann dürfen die natürlich alle kommen. Aber es sind auch viele Filipinos mit nicht philippinischen Partner oder Partnerin. Sollen die jetzt wegen ihrer Ethnie dann nicht kommen dürfen oder was? Das wäre ja auch total bescheuert.
Wäre ja auch eigentlich blöd, ne? Weil wahrscheinlich kriegt man dann auch als Partner halt dann mal andere Sachen mit, ne?
Ja.
Also ging mir ja schon so, als wir auf den Philippinen waren. Das war ja auch für mich, ne? Aber auch eine Fremdheitserlebnisse, die ich da hatte.
Genau. Ja. Für mich auch anders, aber war ja auch voll witzig. Also ich fände es voll geil, wenn du da mit dabei sein könntest. Das wäre für dich halt spannend einerseits und andererseits will ich gern, dass du einfach Teil davon bist. Wäre schön.
Ja, wäre schon irgendwie lustig.
Hättest du Bock?
Wie übernachten wir denn dann da? Also ist das dann so hotelmäßig?
Ich glaube, da bucht man sich selbst. Bucht sich jeder selbst ein Hotel. Okay. Ja.
Ja. Wann ist das?
31. Oktober bis 2. November. Also.
Mhm. Über Halloween?
Ja.
Das ist ein Feiertag.
Ausgerechnet am Geburtstag meiner Mutter.
Ach, stimmt.
Aber ist egal.
Also gleich 3 Termine, die du eigentlich hast, ne? Ja.
Ja, nee. Das ist ja. Da reicht auch ein Anruf.
Sie hat ja schon öfter mal alleine gefeiert, ne? Es ist ja jetzt nicht so, als würdest du jedes Mal.
Gefeiert in Anführungsstrichen.
Ja, sie ist aufgestanden.
Ja, sie wird es ja dann auch direkt vergessen haben, dass sie Geburtstag hat.
Ja.
Und, ja. Auch generell bei diesem Hallo-Hallo-Netzwerk, da habe ich das Gefühl, dass ich einer der wenigen bin, die noch so strugglen mit ihrer Pinoy-Identität. Die meisten, die sich da so engagieren und so, die haben
schon ein gutes Standing dafür.
Die leben das halt. Die sind stolz, die finden das geil, so, die haben diesen, entweder haben sie diesen Struggle so wie ich nicht nie gehabt oder sie haben ihn überwunden schon. Ich habe aber viele der Sachen, die mich beschäftigen dabei, habe ich schon mal auch angesprochen da und da habe ich da kam krasse Resonanz von den Leuten. Da haben die gesagt, das sind ganz viele Sachen, die ich auch so spüre und so empfinde. Da konnten ganz viele mit relaten. Aber meistens höre ich davon nichts von den anderen. So, sondern die.
Ist ja auch eigentlich in diesem Raum auch nicht unbedingt so, dass. Ja, also man geht eher davon aus, es soll ein Raum zum Empowern sein und nicht ein Raum über die negativen Aspekte zu reden und so. Deswegen ist es vielleicht schon ganz gut, wenn das dann jemand macht, weil wahrscheinlich ist das da auch ähnlich, dass sie sagen, so natürlich muss ich das irgendwie empowern und das ist eine Gruppe zum Stärken. Und es geht jetzt hier nicht darum, irgendwie meine eigenen Struggle zu erzählen, sondern genau das Gegenteil, ne? Also die hoffen eigentlich eher darauf, mit diesen Empowering quasi irgendwie diese Anteile zu löschen, die negativ darüber denken. Weißt du, so abzudecken. Aber wahrscheinlich haben alle so natürlich dann halt auch trotzdem, die rationale Seite sagt, nee, wir müssen empowern und die emotionale Seite sagt, ich fühle aber was, ne? Das ist ja gar nicht, also ist noch nicht unbedingt da. Aber was ist der richtige Weg, jetzt quasi sich mehr aufs Gefühl einzulassen oder mehr quasi sich daran zu trainieren, dass das irgendwie positiv gesehen werden muss?
Mhm. Ja, die haben sogar auch, gefragt, ob man da, ähnlich wie beim Callisto Festival, ob man da was organisieren will, so ein Panel, ein Workshop oder so. Mhm. Und da habe ich auch überlegt, sowas in die Richtung zu machen, aber ich habe mich nicht getraut, mich zu melden.
Schon wieder vorbei oder was?
Ich weiß es nicht. Die haben nichts von der Deadline gesagt oder so. Vielleicht, wenn ich mich jetzt noch melde und so, dann könnte ich nochmal fragen, ob es noch die Möglichkeit gibt. Und dann könnte man, vielleicht habe ich Glück und es klappt noch. Vielleicht gibt es aber sowas, genau, auch schon. Das könnte natürlich auch sein. Ich glaube, die haben da so eine Liste, so eine Google-Doc-Liste. Müsste ich mal reingucken. Mhm. Weil ich fände genau das. Also das ist mein Thema gerade mit rund um meine POC-Identität, dass ich will es embracen, aber ich habe halt echt auch noch Probleme damit, so von früher, weil ich es halt gelernt habe, dass das auch scheiße ist. Dass es vor allem mir eher Negatives eingebracht hat, halt Pinoy zu sein.
Ja, und auch hat die Geschichte von deiner Mutter, ne, dass es eher etwas ist, von dem man flüchten muss.
Ach so,
dass man nicht dort bleiben möchte. Und das ist ja auch quasi die Story, die eigentlich auch gefühlt eigentlich alle, die wir so da kennengelernt haben, auch erzählt haben, ne? Die einen waren kurz vorm Auswandern, ne, nach Amerika, obwohl es denen ja eigentlich relativ gut ging, ne? Also, die hatten ja da ein krasses Leben.
Ja, dank des
Amerikaners,
des amerikanischen Ehemannes, also zum Großteil,
Aber wenn es dann wieder so um Schulbildung ne, und quasi um Allgemeinbildung geht, Perspektiven, da haben sie dann gesagt, so jetzt müssen wir wieder, jetzt müssen wir in den westlichen Teil gehen.
Ja,
genau, ne?
Ja. Ja, und das gleiche Narrativ gibt es natürlich für viele ärmere Länder, aber oft ist das in diesen Ländern dann ausgelöst durch Krieg und Konflikt. Mhm. So, und das ist dann quasi eher ein legitimer Grund dafür, warum man sagt, ja, da will ich von da weg. Aber bei den Philippinen und bei ein paar anderen Ländern ist es auch so, da ist es so, ja, das ist so der allgemeine Zustand. Mhm. Da ist die Politik korrumpiert und so, und das wird sich einfach auf absehbare Zeit nicht ändern. Und das wirkt dann so, als sei das quasi in der DNS dieser Ethnie, dieses Landes, der Menschen so mit drin, dass die einfach, die können nicht erfolgreich sein, die schaffen es nicht da raus.
Das Versagen, ne?
Das ist so, ja, und so habe ich das auch empfunden, leider. Und das ist dann auch keine geile Flucht-Migrationsgeschichte irgendwie, sondern ich kann halt nur sagen, ja, meine Mutter wollte nicht länger arm sein, aber wollte deswegen in ein reicheres Land einheiraten sozusagen und hat das auch gemacht. Das klingt halt scheiße. Das ist kein cooles Narrativ. Und das ist mir lange schwer gefallen, da empathisch zu sein. Mittlerweile klappt es besser, aber es ist immer, ich tue mich immer noch schwer damit, das so frei heraus zu erzählen. So ein bisschen. Ja. Und auch, ne, was die Liebesgeschichte, die Romanze meiner Eltern angeht, das so nachzuvollziehen, das ist ja so wild, da denkt da jeder, hä, boah, ist das krank, so irgendwie einfach nur aus, aber früher war das halt normal so, ne, also nur aus wirtschaftlicher Abhängigkeit heraus, sich zusammenzutun.
Ganz ehrlich, auch in den Elitekreisen ist das heute immer noch der Fall.
Ja,
da wird
Fall.
Eigentlich nur so geheiratet. Also da passiert in den seltensten Fällen Liebeshochzeiten. Also eigentlich kann man sagen, das, was deine Mutter gemacht hat, sie hat eigentlich eine Elite-Technik übernommen. Aber innerhalb von ihrer Klasse ist das halt quasi da nicht akzeptiert. Da ist eher mehr gerade halt die akzeptiertere Heiratsform, diese Liebe, wo ja eigentlich auch keiner weiß, was das genau sein soll. Also, what is it?
Ja. Und in Wahrheit machen es ja trotzdem auch alle oder ganz, ganz viele machen trotzdem auch die Zweckgemeinschaft. Also es wird
ja
auch
keiner
immer
muss
drauf
ja
geguckt.
Mehr aus Freiheitsgründen oder so, weil du eine Wohnung kriegen willst oder so heiraten, so wie das vielleicht früher war. Also meine Mutter zum Beispiel, die musste halt dann heiraten, als Baby auf dem Weg war. Also ich. Dass sie quasi überhaupt eine Wohnung bekommen haben, ne? Also ansonsten hätten die halt ja bei den Eltern bleiben müssen. Du hättest sonst nichts bekommen. Also da war eher so heiraten auch eigentlich ja Freiheit oder halt dann auch das Ding, jetzt bist du Familie, jetzt bist du offiziell und kannst dann quasi mit der Hochzeit gewisse Rechte einfordern.
Ja.
Ja, und jetzt ist es eher so, dass du halt ja finanzielle Vorteile noch hast. Wobei auch nicht immer. Also ein paar Leute sagen ja, nee, stimmt nicht mehr so ganz. Ha. Aber wenn es wirklich nicht mehr so ganz stimmt, dann frage ich mich, warum machen es dann noch so viele? Also ich denke mal schon, dass es irgendwie ja doch noch gewisse Vorteile bringt.
Ja, und ich glaube auch das Moralische oder auch das Kirchliche, also das Narrativ, dass das Ehe halt eines der erstrebenswerten Life Goals ist, das ist ja schon noch hardcore krass, auch in unserer Generation verankert.
Ja. Alle wollen aber, diese Party, alle wollen diese Verbindung, ne?
Und du
sagst ja auch manchmal, dass du glaubst, dass du eventuell mich mehr mögen würdest, wenn ich deine Frau wäre.
Nicht mehr mögen, aber ich würde, glaube ich, das weiß ich nicht. Manchmal befürchte ich auch das Gegenteil, dass ich dann vielleicht noch mehr egoistisch und noch mehr Pascha werden könnte, weil ich denke, durch die Ehe sehe ich dich dann noch mehr in der Verpflichtung, mir zu geben und dass ich noch mehr Recht habe, zu nehmen. Also da bin ich wirklich zielgespalten. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, vorhin, Paare finden sich ja auch heute noch, auch in unserer Generation, auch in vermeintlich total liberalen
Strukturen.
Aufgeklärten, woken Kreisen und so, finden sich ja auch trotzdem auch immer noch unter dem finanziellen Aspekt auch zusammen. Also es wird ja auch immer wieder trotzdem noch geguckt, wie viel Kohle hat das Gegenüber. Das ist auch immer noch ein Faktor.
Also statistisch gesehen heiratest du immer in der gleichen Klasse, oft. Also selten in einer in einer anderen Klasse.
Hm.
Ja, wobei es bei uns eventuell schon so ist, weil du warst ja quasi Akademiker, als wir uns kennengelernt haben, und ich eben quasi Arbeiterklasse.
Ja.
Ich aber, weiß gar nicht, aber
finanziell warst du da vielleicht sogar noch besser gestellt?
Nicht auf dem Papier. Also das, was ich eingenommen habe, also das, was ich bekommen habe, was mein Verdienst war, hatte ich zu dem Zeitpunkt mehr, aber du hast also durch Erbschaft, und wenn man das alles irgendwie mit eins bezieht, warst du deutlich besser gestellt.
Ja, das stimmt.
Als ich. Also da würde ich sagen, da haben wir schon auch unterschiedliche Voraussetzungen, ne? Und eventuell auch, ja. Also wenn du sterben würdest, würde ich von dir profitieren. Wenn ich sterben würde, würdest du von mir leider gar nichts bekommen. Tut mir leid, ja. Ich bin wirklich, du solltest mich am Leben erhalten.
Ja, ist auch da in meinem Sinne. Weil je länger du lebst, desto länger lebe ich auch.
Ja, das stimmt, ja. Dir geht's definitiv besser, seitdem wir uns kennen. Du hast einen richtigen Glow-Up hingelegt.
Ja, umgekehrt ist es aber nicht der Fall, ne?
Nee, ich habe eigentlich eher Glow. Ich glaube, ich habe Glow verloren.
Nee, gleichzeitig aber ja auch nicht.
Ja, ich hole ihn mir jetzt gerade wieder.
Was meinst du mit Glow? Aber du hast ja, aber guck mal, aber zum Beispiel, dass du jetzt studierst und so, dieser akademische Weg, da sagst du ja auch immer wieder, dass das auch durch mich kam. Und das wäre sonst vielleicht nicht so passiert.
Nee. Ja, also aber ich glaube, das ist schon hauptsächlich dein Einfluss, ja.
Aber es war vielleicht
weil du auch bei mir wieder so Sachen getriggert hast, die ich schon immer mit mir rumgetragen habe, dass quasi ich auf der Bildungsschiene irgendwie zu nachlässig war und dort nicht genügend mitgenommen habe. Also das war ja schon immer so quasi so ein Grundglaubenssatz, den ich hatte. Und dann eben auch noch mit der Geschichte als Friseurin, davon geht ja eh jeder aus, dass quasi Friseure nie irgendwie, also man will keine Friseurin, wenn man ein Abitur hat oder so, ne? Klar, das stimmt nicht, in vielen nicht, aber in seltenen Fällen ist es schon der Fall, dass auch AbiturientInnen oder Abitur Leute halt dann diesen Beruf trotzdem gewählt haben, aber es ist eher sehr selten, weil er halt schlecht bezahlt ist, ne? Und dieses Wissen, was so im, ja, was halt, wovon halt viele ausgehen, das hat mich schon immer gestört auch, ne? Weil ich mich dadurch quasi, also automatisch wurde ich immer als minderwertig dadurch angesehen, oder es wurde immer davon ausgegangen, dass ich halt eben das und das halt nicht kann. Und sie hatten auch oft recht, also in der Bildungssache, im politischen Wissen und so, wenn die mir irgendwas erzählt haben, musste ich halt sagen, so, I don't know. Ne? Aber gleichzeitig habe ich auch gemerkt, so, okay, denen ihre Social Skills waren halt teilweise bodenlos. Ne? Also wo waren sie? Ich habe sie nicht gefunden. Ne? Und oder stellenweise halt echt unter aller Sau. Ne? Also sie haben sich halt Sachen rausgenommen, wo ich mir auch gedacht habe, so, eigentlich, wenn du so schlau bist, dann bitte mach doch das auch. Ne? Ja, das war dann halt eben was, womit ich mich dann wieder konfrontiert gesehen habe mit dir, weil du hast das quasi in mir getriggert, ne? Dann, dass ich damit immer wieder gestruggelt habe, vor allem, weil du halt eben auch so Freunde hattest, die ständig irgendwie sowas machen wollten wie Quiz und so, ne? Und ständig musste man irgendwie sein Wissen zeigen, vorweisen und irgendwie demonstrieren. Und das waren oft Schwitzmomente für mich, weil ich mir gedacht habe, so, fuck, jetzt muss ich hier abliefern, aber ich kann es halt nicht, ne? Und dann ist schon auch irgendwie dieser Wunsch in mir dann halt mehr hochgekommen, dass ich mir irgendwie ja so ein Statussymbol zulege und mich sozusagen, ich habe das Gefühl, das sichert mir jetzt irgendwie was. Also wenn ich das irgendwie erzähle, die Leute nehmen mich anders wahr. Es ist so, als hätte ich eine imaginäre Brille auf, weißt du? Die Brille, die mich schlau macht.
Also, dass du von anderen mit Brille wahrgenommen wirst.
Ja, genau.
Dass du jetzt eine aufwertest und dadurch,
ja,
also klischeehaft,
ich hab eine Aufwertung
dass
erfahren.
Du klischeehaft mit Brille
ja.
Jetzt eben, ja, eine unsichtbare Brille trägst und dadurch schlauer wirkst.
Genau, ja. Und trotzdem merke ich aber auch, es sind immer noch beide Teile in mir da. Die Dumme ist immer noch hier, ne? Also, aber die Dumme war eigentlich nie dumm.
Ja.
Ja, und das muss ich jetzt quasi jetzt wiederum lernen, dass quasi mein altes Ich auch total viele coole Sachen mitgebracht hat, die aber leider in dieser Welt, in der ich gelebt habe, oft gar nicht richtig wahrgenommen wurden. Ja. Und die muss ich wieder mögen lernen.
Mhm.
Ja. Und dann gibt's halt eben auch Sachen, die ich einfach auch leider nicht verändern kann, weil irgendwie habe ich da das Spektrum halt nicht, ne? Ich kann da nicht richtig eintauchen und das sind halt sprachliche Sachen. Also die Art, wie ich spreche, die Art, wie ich spreche, so ich bin halt ein bisschen ghetto, und so, ne? Also ich kann nicht anders und ich kann halt nicht so richtig dieses ultra korrekt. Und auch gestern, als wir da mit diesen englischsprachigen Pärchen da gequatscht haben und so, ja, ich werde wahrscheinlich nie ein perfektes Englisch haben und so, aber so ist es halt, ne? Was soll ich machen? Ja. Ich meine, hauptsächlich, also das meiste habe ich verstanden, was sie gesagt haben, wobei ich schon auch konzentriere. Also ich hatte echt krasse Probleme auch, mich mit denen zu unterhalten, während das Radio da zum Beispiel die ganze Zeit so gemacht hat. Ich habe hauptsächlich das gehört. Und auch die, wir standen ja in diesem Kreisel mit diesen bunten Lichtern und so, das hat mich auch so krass abgelenkt. Jedes Mal musste ich diesen Lichtern folgen und habe gemerkt, oh, ich höre nicht zu und so, ne? Ja, hattest du das auch?
Nee, nicht so krass.
Nee?
Aber du hast dich dann auch nicht getraut, das zu sagen oder so, ne?
Ja, oft
oder,
war ich dann einfach mal so zwischendrin weg und habe dann gemerkt, oh fuck, ich habe voll was verpasst.
Ja,
ne?
Wäre es eine Option dann zu sagen für dich so, ey, können wir woanders hingehen, ich kann hier nicht zuhören, weil ich zu viele andere Reize habe?
Ja, wollte ich irgendwie schon auch sagen, aber dann habe ich auch gemerkt, könnte irgendwie den Flow unterbrechen und dann dachte ich einfach so, ihr unterhaltet euch gerade ein bisschen intensiver und dann bin ich einfach Zuhörer und dann kann ich auch so, also outzoomen, ne? Dann kann ich mich rausnehmen und kann ein bisschen den Lichtern folgen, wie so ein Hund.
Ja. Und das ist eigentlich was voll Schönes, das ist auch wie was Kindliches. Es wäre cool, wenn wir uns halt das trauen würden, das einfach offen zu sagen und anzusprechen. Aber es gilt halt,
aber ich glaub, manche
man,
merken
fühlt,
das auch bei
man
mir.
Fühlt noch ein bisschen Shame dabei, oder? Weil das als das gilt als unaufmerksam und nicht höflich, wenn du nicht dem Gespräch folgst und wie kannst du nur, so wie wenn du auf dein Handy guckst und so. Ja.
Ja, bin ich aber eigentlich gar nicht. Also ich bin nie eigentlich da in der Hinsicht richtig sauer auf mich. Ich merke nur manchmal, dass die Leute das irgendwie seltsam finden, wenn ich mit denen mich unterhalte und ich dann denen aber nicht dabei die ganze Zeit in die Augen gucke, weil ich finde das unangenehm. Zu lange Augenkontakt, vor allem mit Leuten, die ich nicht so gut kenne, finde ich nicht schön. Ich kann besser meine Gedanken formulieren, wenn ich irgendwo in der Ecke rumzoome und so. Und ich merke das, wenn ich mit denen rede, dass die dann auch suchen, wohin ich gucke. Also die folgen meinen Blicken und denken sich, da ist irgendwie was. Warum guckt sie da hin? Ist aber alles ganz ruhig, ne? Ist nichts in Bewegung. Und das sind aber einfach, da gucke ich halt dann ganz gerne hin, ne?
Also ich empfinde das bei dir als ganz normal, so wie du das machst.
Ja, aber du kennst mich ja jetzt auch schon so gut und so, ne? Du bist dann irgendwie nicht mehr so extrem und dich kann ich auch besser angucken, länger angucken.
Eigentlich ist es auch normal, also ja. Ja, okay, du hast deine Erfahrung.
Also deine Gesichtsausdrücke, die kann ich irgendwie ertragen, sage ich jetzt mal so.
So grauenhaft sie auch sind.
Nee, aber bei den anderen muss ich schon auch sagen, wenn ich dann so länger überlege und irgendwie so, oh, mir fällt irgendwie was nicht ein oder so, dann merke ich richtig, dass sie so ein bisschen so, manchmal gucken die mich mitleidig dann an und diese Blicke gucke ich mir nicht an, da gucke ich lieber weg, weißt du? Wenn ich gewisse Wortfindungsschwierigkeiten habe oder jetzt gerade nicht den Flow habe oder erst nochmal mir eine kurze Gedankenpause nehme, dann merke ich so, die Leute haben Probleme damit, ja. Weil sie irgendwie gewohnt sind, dass es irgendwie fluffig durch die Gegend flufft und so die ganze Zeit. Ja. Und deswegen, glaube ich, kann ich die dann erstmal nicht so richtig angucken. Außer ich kenne die dann besser und kenne die Blicke und kann die Blicke ertragen. Glaube ich. Ja.
Ja.
Weil während dem Unterhalten, ne, so kleine Veränderungen, so ein bisschen wird, keine Ahnung, diese Veränderungen, ich nehme die so krass wahr und ich interpretiere die so heftig.
In der Mimik.
Ja, ich hab da eine ganz krasse Idee davon, dass ich die genau richtig lese. Ja, es ist, ich weiß, da muss ich mir auch immer wieder sagen, so, ich kann es nicht wissen, ich kann ja in keinen Kopf reingucken und so, aber ich würde sagen, dass ich da extrem, da bin ich zum Beispiel, da bin ich der Meinung, da ist mein Spektrum sehr groß, dass ich diese kleinen, feinsten Veränderungen richtig lese oder zumindest in den meisten Fällen gut einschätzen kann, in welche Richtung das es gerade geht.
Mach doch mal, wenn irgendwie eine auf Social Media irgendeine Rede oder so von irgendeinem Menschen geht, gerade viral oder so, dann analysier doch mal die Mimik von diesem Menschen und mach darüber ein Video.
Ja, Fand ich auch zum Beispiel lustig, als sie das genommen haben, wie dieses Video zwischen Merz und Trump mit der Hand hin und her, ne? Weil Trump ja ganz gerne irgendwie die Hand so ranzieht zu sich, ne? Und dann so einen starken Rucker macht und Merz dann irgendwie so dagegen gehalten hat, ne? Und dann standen sie beide so ein bisschen da und haben da so ein bisschen rumgeruckelt und so.
Rumgeruckelt.
Ja, und das war irgendwie schon, also in meiner Bubble auf Instagram war das ein Thema. Das wurde irgendwie ein bisschen analysiert und da wurde Friedrich Merz tatsächlich auch gelobt, dass er sich da irgendwie, also dass er gute Berater hatte oder BeraterInnen, die ihn dann quasi schon darauf vorbereitet haben, dass das passieren wird, weil das so sein Ding ist. Also dann haben die Leute in seiner Gruppe der BeraterInnen, die haben Trump gut analysiert.
Mhm. Ich stell mir das gerade wie so bei einem, wie ein Boxer und dessen Trainer vor, die haben gesagt, Friedrich, wenn er deine Hand nimmt, du musst zurückruckeln.
Ja, genau.
Du darfst die Hand nicht wegnehmen lassen, du musst zurückziehen.
Ja, genau.
Du musst Stärke zeigen.
Sei stark, genau. Lass dich nicht drauf ein, ne? Kein Moment der Schwäche. Ja, und das fand ich irgendwie interessant. Sowas könnte ich mir schon ganz gut vorstellen, sowas zu machen. Muss schon wieder pinkeln.
Ja.
Sorry.
Kein Problem. Bis gleich. Noch mal Päuschen. Pipi-Päuschen. Vielleicht mache ich auch mit. Aber nicht gleichzeitig, oder?
So.
So. Finale. Wir machen gleich Schluss. Ich wollte noch sagen zu dem, wir haben ja gerade eben drüber gesprochen, ich hätte ein Glow-Up gehabt in unserer Beziehung. Wobei, darüber können wir vielleicht beim nächsten Mal nochmal sprechen, was genau du damit eigentlich meinst. Und du hast dich auch verändert, aber das war nicht wirklich ich hab diese Sachen bei dir getriggert. Also, das heißt, ich war eigentlich sogar, also ich war ein negativer Antrieb eigentlich. Ne? Also ich habe das nicht durch Empowerment oder durch Motivation oder so in dir ausgelöst oder dich dazu besonders animiert, jetzt, dass du studieren gehst oder so, sondern es war eigentlich aus Kampf heraus, du hast dich in einer schlechteren Position gesehen und wolltest dich da rauskämpfen. Und ich habe sogar dazu beigetragen, dass du dich noch mehr in dieser schwächeren Position gesehen hast, ne? So war es eigentlich.
Ja.
Ja. Das ist wirklich schwierig. Das ist schwierig auszuhalten für mich, aber es ist leider so. Wir zwei sind ein wirklich ganz klassisches, ganz furchtbares, aber wir sind ein Paradebeispiel für diese Studien, für diese Statistiken, die sagen, dass in einer Hetero-Beziehung, dass der Mann dadurch immer profitiert oder tendenziell viel, viel mehr profitiert davon als die Frau, ne? Dass es dem Mann besser geht als, so wie ich gerade gesagt habe. Er profitiert davon und sie leidet eher darunter.
Ich muss aber sagen, jetzt mittlerweile habe ich es gut gewendet. Ich würde sagen, wenn wir uns jetzt trennen würden, dann würde ich jetzt besser dastehen als vorher. Ich könnte jetzt mit dem Abschluss zum Beispiel, könnte ich auch mehr Geld verdienen.
Ja.
Und so.
Du hast den Abschluss noch nicht in der Tasche.
Ja, aber bald. Ich habe ja heute schon davon geträumt, dass ich aus Versehen eine 2 bekomme. Ja, wehe.
Aus Versehen. Huch, wie ist das denn passiert?
Dann wird's eine 3. Oh Gott.
Nein. Ich sage das jetzt auch nochmal hier offiziell im Podcast. Ich wette ein Huni, dass es eine 1,0 wird. Wenn nicht, dann spende ich ein Huni an
Tiere.
An irgendwas deiner Wahl.
Philippines, irgendwas, ja. Dann spielst du irgendwo dahin.
An irgendwas für Philippinen, für. Ja.
Okay. Cool.
Okay, das. Ja, gut, dann das ist schon mal was, das ist was Gutes. Aber es ist trotzdem halt nicht so, als hätte ich dich dahin gepusht, wirklich, ne? Sondern es ist.
Ja, es ist ein bisschen aus dem Schmerz herausgekommen. Ja. Aber ich war auch, glaube ich, schon, also ich hatte ja meinen damaligen Chef, der hat auch schon immer gesagt, ich bin Schmerzlerner.
Ja.
Also die wenigsten sind, lernen etwas ohne Schmerz, also aus just Passion, Fun und so. Ja, muss ja nicht unbedingt negativ sein. Also ich muss sagen, im Nachhinein habe ich jetzt schon profitiert und ich arbeite ja jetzt ja auch an meinem Mindset und so. Also schon sehr lange, dass das alles besser wird. Dass ich da auch einen besseren Zugang zu mir finde, ne? Und so.
Bla, bla, bla.
So, okay, ja. Damit können wir beenden. Du ja auch.
Nee, noch eine Sache.
Ja.
Oder dann wird's nicht.
Doch.
Du hast ja gerade gesagt, hier von wegen hier so Mimik analysieren oder so, ne, so Videos zu machen, das könnte dir Spaß machen. Warum machst du das nicht? Warum hast du da so ein Problem damit anzufangen? Ich habe das ja auch, aber warum fällt dir das schwer?
Ja, einerseits ist es auch eigentlich scheiße, so einen Content zu machen, weil das extrem stereotypisch ist dann auch. Also,
wieso? Was? Was ist stereotypisch, genau?
Also es wäre besser eigentlich, also ich würde es besser empfinden, Content zu machen, der eher was für aus meiner Innenwelt teilt, als andere zu bewerten, weißt du? Ja. Das ist ja eine Art Bewertung und eine Einteilung und so. Und dann würde ich mich eher so sehen, dann wäre ich auch jemand von den Leuten, die irgendetwas reproduzieren, was ja gar nicht auf Wissen beruht, sondern eher nur auf Annahmen. Und ja. Also ich kann ja mal eine Sache machen und so. Wir können uns mal eine Sache angucken und dann schauen wir mal. Kennst du diese eine auf Instagram, die so diese Lippen, also die Lippenleserin ist?
Nee.
Nee?
Nee.
Das ist auch lustig. Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob sie es wirklich kann oder ob sie einfach nur Spaß macht. Weil ich weiß halt nichts über Lippenlesen, ne? Ich kann das überhaupt nicht. Also ich kann null einschätzen, was da jetzt gerade irgendwie so von sich geht und so. Und also die macht das halt mit Celebrities in so Momenten, wo du dir denkst, das ist eine spannende Situation, was hat die wohl gesagt, ne? Und so. Und also meistens so eine Gossip-Situation, wo du merkst, okay, die eine Person reagiert sehr unfreudig und die andere auch, also wo die einfach so Connection-Problems haben und sowas.
Aber
solche Situationen.
Man sieht halt nur deren Lippenbewegung, man hört nicht, was sie sagen.
Ja, genau. Oder sie flüstern sich irgendwo was zu, weißt du? Und dann kommt sie um die Ecke und macht dann dieses Lippenlesen. Aber ob sie es wirklich kann, keine Ahnung, ne? Wahrscheinlich, sie kann einfach irgendwas da erzählen. Jeder würde es ihr glauben, weil die seltensten, oder wer hat schon dieses Wissen über Lippenlesen? Geht das überhaupt? Also, klappt das?
Soweit ich weiß, ja.
Ja?
Macht die das denn also?
Das ist doch eine Spionagetechnik, ne?
Ja, ja, ich glaube, ja, da wird es unter anderem angewendet. Aber es gibt ja, also die
bestimmte Formen, ne?
Alle Laute werden ja, das ist ja Phonologie.
Hallo.
Alle Laute werden mit dem Mund immer auf die gleiche Weise erzeugt. Das machen alle Menschen ungefähr ähnlich.
Man kann ja auch so reden und dann theoretisch nur die Zunge.
Also, klar, also bei Bauchredenden, Lippenlesen anwenden zu wollen, das ist schwierig, aber die meisten Menschen reden ja nicht.
Machen es ja nicht.
Machen nicht per Bauch. Blablabla. Macht die das denn, von der du gesprochen hast, macht die das denn in den Videos, also das, was sie meint, da zu hören, spricht die das denn dann synchron zu der Lippenbewegung, also sodass sie das demonstriert?
Ja.
Und das sieht dann echt aus?
Nee. Also ich habe da Probleme. Also sie ist ja meistens dann auch spiegelverkehrt aufgenommen, glaube ich. Und dann, also und dann ist sie unten in der Ecke und ist meistens auch weit weg von den Mündern, ne? Dass man halt sozusagen die ganze Situation noch sieht. Also ich würde sagen, ich erkenne es nicht.
Okay. Ja, ist auch egal.
Das sieht dann für mich nicht aus wie wow, Copy-Paste, weißt du? Es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, oh krass, ja, jetzt erkenne ich es auch.
Ja. Ja, also zu deinem, was du eben gesagt hast, warum du das nicht machen wollen würdest, so, da sind meine Gedanken, was auch immer du dazu sagst, ist immer auch ist deine Innenwelt, alles, was du dazu raushaust, auch wenn du andere kommentierst, das sagt eigentlich mehr über dich aus als
aber
alles andere.
Aber es ist nicht
andere.
So sichtbar und dann…
Es kommt ja darauf an, wie du es präsentierst, du wirst ja dann nicht so tun, als seist du jetzt eine gelernte Lippen-Mimik-Expertin oder so, sondern du würdest ja wahrscheinlich dann sagen, was du darin siehst und warum, so irgendwie. Und dann wäre das halt deine Interpretation. Und das machen ja alle anderen Content-Menschen auch. Die hauen einfach ihre Perspektive, ihre Sicht drauf. Ein paar machen das so mit Studien irgendwie. Aber auch da kann man immer fragen, okay, warum haben die sich genau die Studie jetzt rausgesucht? Ne? Das ist
eher eine bestätigende Studie wahrscheinlich, ne? Und die Negativstudien, ja, also wenn sie es gut machen, zeigen sie dann halt eben auch welche, die das ganze Gegenteil davon sagen.
Ja,
ne?
Aber es ist natürlich mega Arbeit, ne? Das ist und alle sind natürlich geframed und so und also ich glaube, es dauert Zeit. Wenn du da offen das erzählen würdest, dann wäre das voll okay. Aber was hindert dich daran? Okay, auch wenn du jetzt damit, sagen wir mal, du bist damit halt nicht so ganz fein. Was hindert dich da daran, anderen Content zu machen?
Ja, also allgemein hindert es mich halt daran, dass ich das irgendwie so regelmäßig machen muss. Das ist irgendwie schon was, wo ich mir denke,
dann
so.
Mach's doch erstmal unregelmäßig.
Ja.
So wie du Bock hast.
Ja.
Wovor hast du Angst?
Vor Ablehnung natürlich.
Ja, ich auch. Ja. Ich habe ja genau das Gleiche. Ich habe zum Beispiel, ich habe auch die Angst, so, ich bin auch gehemmt, alleine was zu machen, aus Angst vor deiner Reaktion. So, weil wir ja auch einen gemeinsamen Trödelmarkt-Account haben und so. Und ich denke dann oft, dass du eigentlich dir wünschst oder erwartest, dass wir Sachen zusammen machen. Deswegen traue ich mich nicht, Sachen alleine zu machen. So ähnlich wie beim Podcast auch, weil das wolltest du ja auch zusammen mit mir machen die ganze Zeit. Und dann habe ich zuerst mal einen Podcast mit anderen Leuten gemacht. Und
da habe ich auch wieder Ablehnung erfahren, ja.
Ja, aber du könntest ja auch einfach auf mich scheißen und du könntest ja einfach dein Ding einfach mal durchziehen.
Ja.
Und ich halt genauso. Mhm. Und dann machst du deine Social-Media-Erfahrung, ich mache meine und im Idealfall können wir den zusammenhauen. Dann machen wir zusammen was Geiles irgendwie mit Skills, die wir vorher nicht hatten.
Okay, es kann natürlich passieren, dass wir beide dann halt eben scheiße ankommen, ne? Also, dass wir beide Ablehnung erfahren. Oder es kann halt sein, dass einer quasi gut ankommt und der andere nicht so gut. Macht man dann trotzdem was zusammen?
Kann man ja dann nochmal entscheiden, ja. Ja, dann sehr, könnte natürlich, ja.
Könnte auch Clinch auslösen, ne? Ja,
genau wie bei einer offenen Beziehung.
Ratatata. Ja, habe ich gestern auch so ein bisschen gequatscht mit Leuten. Gut, aber jetzt Schluss. Muss zum Sport.
Ja.
Ich habe was gebucht bei Urban.
War schön, oder? Schönes Gespräch.
Ja, war gut, oder?
Ich habe mich sehr wohl gefühlt.
Lag's daran, dass du auf dem Boden saßt?
Ne, das so habe ich ja schon öfters getan. Nee, ich glaube, es liegt an meinem gefestigteren Mindset.
Gefällt mir dein gefestigtes Mindset.
Ich habe jetzt hier ein bisschen performt, aber bin gleichzeitig ich selbst geblieben und gefiel mir ganz gut, was da aus meinem München rauskam.
Hm. Ja, das ist den Schlund.
Sollen wir das, wir haben ja unseren neuen Move eigentlich, ne?
Ach ja, genau. Aber das muss man ja
eigentlich sehen, ne? Die Hände. Aber das ist geil, man hört es ja auch.
Aber das haben wir ja geklaut, ne?
Keine Ahnung, ist egal. Also unsere Finger flattern dabei aneinander.
Ja.
Kann man das so sagen?
So,
trommeln.
Magic Fingers,
unsere,
ne? Genau.
Zeigefinger bis Kleinfinger. Also alle bis auf den Daumen, die trommeln wir so gegeneinander.
Ich glaub, das ist aus irgendeinem Film.
Und dabei machen wir.
Aus irgendeinem Film?
Wahrscheinlich.
Ja.
Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiederhören.
Adieu. Ist wieder kaputt.
Ist wieder kaputt.
Oh mein Gott, ey, sowas Unprofessionelles.
Der andere Button.